bist heute dran mit Kurbeln.
Danke. Willkommen zu SEO-Date, der neuen Ausgabe mit Christine und Hans Kronberg. Was haben wir heute an Themen?
Google verschiebt den Core Web Vitals Start.
Die Core Web Vitals Studie von Searchmetrics.
Website Boosting TV ist an den Start gegangen.
Die Google Search Console unterstützt jetzt reguläre Ausdrücke im Leistungsbericht.
Es gibt eine schöne neue Funktion beim Screaming Frog.
Sistrix zeigt das SERP-Layout.
Der größte Domain-Umzug des Jahres.
Fakten zum Umgang mit sozialen Medien.
Wir gucken uns Xing versus LinkedIn an.
Und reden über aktuelle SEO-Jobs. Ja, unser erstes Thema. Google verschiebt den Core Web Vitals Start.
Ja, genau. Also statt wie angekündigt im Mai wird das Page Experience Update jetzt Mitte Juni beginnen und dann graduell ausgerollt werden. Und das Letzte, was ich gelesen habe, war, dass es Ende August fertig sein soll, also durch sein soll.
Ja, also anderthalb Monate ausrollen, das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Insofern, dass wenn die so lange brauchen, es auszurollen, also 6 Wochen,
ja.
Ich hatte ja ganz am Anfang mal, war ich ja auf der Seite, ach, das wird schon nicht so viel ausmachen, dieses Update.
Ja.
Und prozentual vielleicht kaum messbar sein.
Mhm.
Wenn die 6 Wochen lang es ausrollen, dann muss es ja eine gewisse Größe, einen gewissen Effekt haben, dass man es überhaupt so lange ausrollen kann.
Mhm.
Und naja, vielleicht steckt doch ein bisschen mehr dahinter.
Da habe ich ja so ein bisschen hintendiert, ne? Das ist schon, dass man das schon auch merken wird, vielleicht jetzt nicht überall, aber dass es durchaus Stellen geben wird, an denen man das spüren wird können. Google selber sagte aber, dass man jetzt, wie haben die das formuliert, dass die Sites generally not should expect drastic changes. Ja, also.
Ja, aber was ist drastisch?
Ist das jetzt eine Nebelkerze?
10% drastisch, genau, oder 50%? Also wo fängt drastisch an, ne?
Ja, beim Ranking-Verlust.
Ja. Und für die wird es so oder so wahrscheinlich nicht drastisch werden.
Ja.
Die Frage ist, ob es halt für die eine oder andere Domain drastisch wird.
Wo würdest du denn am ehesten Änderungen vermuten?
Ach, ich weiß es wirklich nicht. Also das sieht man oft dann ja wahrscheinlich wirklich erst, wenn es passiert. Also was ich ganz interessant finde, ist, es gibt so zwei Konzepte von Suchmaschinen eigentlich. Da wir gerade an der internen Suche bei Chefkoch arbeiten, war ich irgendwie drauf gestoßen. Also es gibt diese Suchen, die haben praktisch so ein Gesamtpunktsystem. Also du kannst sagen, wie wenn das Keyword im Titel vorkommt, das gibt irgendwie ein paar Punkte.
So eine Gewichtung einzelner, wie so Datenbank-Flex, die dann irgendwie.
Genau, und du kannst für irgendwie 200 Kriterien kannst du Punkte sammeln nachher das Ergebnis mit den meisten Punkten steht oben.
Wie so ein Doppelstrich, den ziehst du drunter. Und
genau, in Summe hat das Ding einfach die meisten Punkte und steht deswegen oben, aber so auf den ersten Blick kann eigentlich keiner sagen, warum eigentlich. Weil man hat in ganz vielen Sachen irgendwie Punkte gesammelt und einfach ein bisschen mehr als die anderen.
Mhm.
Und das zweite ist im Prinzip so ein Tiebreaker-Algorithmus. Das heißt, du suchst erstmal ein Kriterium, dass du eine Gruppe von Treffern ermittelst, die alle diese Eigenschaft haben. Also von mir aus zum Beispiel, Keyword kommt im Titel vor.
Du bildest eine Teilmenge, meinst du so?
Genau.
Okay.
Also filterst erstmal alle Ergebnisse, bei denen das Keyword im Titel vorkommt.
Und das ist dann schon dein erstes Relevanzkriterium,
oder? Genau, und die sind dann gleich, also da ist dann unentschieden, Tie.
Mhm.
Und dann brauchst du das nächste Kriterium, das ist dann der Tiebreaker, also irgendein Kriterium, was dieses Unentschieden jetzt wieder bricht.
Mhm.
Und das
iterierst du dann durch.
Genau, und das nächste Kriterium ist vielleicht, Keyword kommt von mir aus im Text vor. Und so weiter und so fort. Dann ist die Frage, falls diese Core Web Vitals da irgendwo eingereiht werden, und dann ist die Frage natürlich, wo? Also wenn das relativ weit oben steht, dass man sagt, pass auf, das sind jetzt alles relevante Dokumente, aber noch relativ viele.
Mhm.
Und jetzt gucken wir und sind denn die Core Web Vitals grün? es ist praktisch nutzerfreundlich, die Seite.
Das heißt also, wo an der Stelle im Algorithmus das sozusagen eingefädelt wird, eingefeedet wird.
Ja. Okay. Wo, an welcher Stelle wäre sowas vielleicht ein Tiebreaker?
So, jetzt lass mal durchüberlegen, diese erste Art, würde das denn einen Unterschied machen, einen substanziellen, zu der zweiten Art? Also wenn das einfach nur in einen Topf geschmissen werden würde und unterm Doppelstrich... Ja, okay, natürlich, wegen der Teilmengen, logisch. Also, klar.
Also es würde dann, glaube ich, einen größeren Einfluss machen oder haben. Also wenn Google wirklich sagt, pass auf, wenn das alles relevante Dokumente sind, dann nehme ich lieber die irgendwie nutzerfreundlich nach unserer Definition sind, dann könnte es einen recht großen Einfluss haben.
Ich höre jetzt ein bisschen raus, dass du dazu tendierst, dass das eher auf diese zweite Art hinausläuft, was ich auch für extrem wahrscheinlich halte.
Bin ein bisschen zu deiner Seite rübergelaufen damit.
Ja, okay, aber das heißt also, du meinst, möglicherweise hat das doch einen größeren.
Ja, also wir haben es letztens auch noch mit den beiden Markus diskutiert, Markus Tandler und Markus Tober.
Ah, ja, okay.
Und also der Tober Markus war schon so auf der Schiene, es wird was Größeres, also eher wie das erste Mobile-Friendly-Update vor 4, 5 Jahren oder wie lange ist das her? Das war ja auch durchaus spürbar für die, nicht Mobile-Friendly waren. Ja. Also die haben das ja schon deutlich gemerkt.
Ja.
Und
die beiden haben auch gesagt, dass
der Tandler Markus hat sich davon überzeugen lassen und sagt, oh, jetzt glaubt er auch dran, dass es was Größeres wird. Und wie gesagt, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass das Ausrollen so lange dauern soll. Weil das wirkt schon so, wir wollen ganz vorsichtig sein, dass wir nicht zu viel Kollateralschaden haben.
Dass wir genug
Zeit haben. Aber das heißt, dass das Ding schon irgendwie auch einen großen Schaden anrichten könnte. Also, weil sonst würden sie sagen, also wenn es praktisch keinen Effekt hat, dann können sie einfach den Schalter umlegen und müssten das nicht über 6 Wochen lang ausrollen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wenn Google sagt, generally, one should not expect drastic changes, dann ist das generally ein K-Wert, ne? Also da können die sich sagen, ja, so allgemein 90% sind nicht betroffen.
Wir haben immer noch 10 Treffer auf der ersten Seite.
Genau. Und unsere 7 Features.
Ja.
Ja.
Also...
du tendierst jetzt auch eher zu...
Bin nachdenklich geworden. Und also ich meine, am Ende müssen wir es abwarten, aber ja.
Aber das Schöne ist, also man hat sehr viel Zeit, die Bewegungen zu beobachten. Das ist ja fast wie früher Google Dances
anzugucken. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit gewonnen, was zu machen, weil sonst würde es jetzt ja eigentlich losgehen. Also wir haben jetzt ja Mai. Mai ist gekommen und die Core Web Vitals schlagen aus. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Das haben wir dann nächsten Monat erst. Und können da noch ein bisschen dran rumschrauben. Also ich glaube, viele brauchen auch die Zeit und auch Google braucht, glaube ich, noch die Zeit, weil manche Sachen ein bisschen unsauber waren.
Die haben ja nachjustiert noch, ne? Beim CLS.
Genau. Und was ganz spannend ist, wir tracken ja die Core Web Vitals selbst bei Chefkoch und schreiben die in Analytics rein und können das dadurch dann auch schön runterfiltern. Und da sieht man sehr deutlich, mit dem Chrome 90, der 90er Version, wird auf einmal unser CLS-Wert drastisch besser. Das hängt wirklich, weil der Chrome 90 dann eben so einige Fehler behebt bei der Messung, einige Bugs, die Google da hatte. Also sie haben zum Beispiel unsichtbare Elemente auch mitgezählt, wenn die sich irgendwie verschieben. Sowas wird da korrigiert. Und das können wir ganz deutlich sehen, dass der Wert im Prinzip nur halb so groß ist im Chrome 90 wie im
das ist aber deutlich.
89, ja.
Heftig.
Ja. Und der wird jetzt ja so nach und nach ausgerollt. Mhm. Also ich meine, wird ausgerollt und die Leute installieren sich das nach und nach. Und mit zunehmender Verbreitung sehe ich jetzt auch, dass in der Search-Konsole da immer mehr Seiten auf grün gehen, immer mehr URLs.
Aber das ist ja auch wieder so ein Effekt, den man nicht unmittelbar aus den verfügbaren Daten, wenn man irgendwo reinguckt in ein Tool, die Search-Konsole zum Beispiel sehen kann. Oder wird das da irgendwo ausgelesen?
Nee, also das ist schon gut, dass wir das in Analytics stehen haben und das runterfiltern können und so praktisch in Untergruppen machen können. Und da sieht man wirklich gerade dramatischen Unterschied.
Ja, heftig. Und wo dann vielleicht jemand, der diese Info nicht hat oder die, da an dieser Stelle nicht reingeguckt hat, wo der sich dann fragt, warum geht das jetzt auf einmal alles auf grün? Ja, was ist das wieder für eine Google Magic?
Die Zeit heilt alle Wunden.
Du bist also heute sehr, sehr, sehr philosophisch unterwegs.
Nein, aber in dem Fall ist ja wirklich so. Also wir haben da eigentlich gar nichts jetzt in, also ich meine, wir haben schon viel vorbereitet und versucht da irgendwie näher an diese Grenzlinie ranzukommen. Mhm. Aber jetzt gerade der entscheidende Sprung, der kam im Prinzip so ein bisschen von alleine oder von seitens Google. Also wir sind dieser Grenzlinie näher gekommen, aber Google ist uns jetzt ein ganz Stück entgegengekommen. Ja.
Also wenn man seine Felddaten alle safe hat, über ganz lange Zeiträume und man weiß, okay, man ist wirklich ganz gut vorbereitet, dann ist so eine Unsicherheit, ne, dass der Browser sich irgendwie verhält beispielsweise oder sonst irgendein Einflussfaktor, den man halt so nicht auf dem Schirm hat. Dann aber wieder sowas, wo man sich dann halt fragt, wenn die Werte irgendwie springen oder sich verschieben oder so, man hat nichts gemacht. Wie kommt das? Also, und das ist halt so ein bisschen das Blackbox-hafte, was an den Core Web Vitals noch immer hängt, in meinen Augen.
Ja, also für jetzt den Standard-Nutzer, Webmaster, ist das überhaupt nicht nachvollziehbar, warum die Werte da so hin und her springen.
Ja. Also zumindest an einigen Stellen nicht nachvollziehbar.
Ja. Und ja, es gibt eine Studie jetzt zum Core Web Vitals von Searchmetrics.
Genau, deswegen fand ich das jetzt auch interessant, dass du gesagt hast, der Markus hätte sich dazu, Markus Tober hätte sich dazu geäußert, weil Searchmetrics ja diese Studie gemacht hat.
Ja, also die Diskussion, die eine, die ich gerade erwähnte, die war schon eine Woche vorher. Aber diese Woche hat Searchmetrics eine Studie.
Er wird die Studie ja nicht an einem Tag
mit seinen Leuten wird die Inhalte wahrscheinlich schon gekannt haben.
Genau. Ja, das heißt, da ist eine gewisse Fundierung. Ne? Also, das heißt, da ist eine Fundierung der Ansicht.
Ja, ich weiß nicht, weil diese Studie feststellt, lass uns erstmal kurz sagen, worum es bei dieser Studie geht und was da rauskommt.
Ja, führ doch mal aus. Genau.
Und zwar hat Searchmetrics die Core Web Vitals, ich glaube, für 3 Millionen Keywords.
Ich dachte 2, aber.
Oder 2. Genau 2, aber ich glaube in 3 Ländern, so war es. 3 war irgendwo auch dabei.
Nur DE, genau.
Also für DE waren es dann wahrscheinlich, also wenn es gleich verteilt ist, wahrscheinlich irgendwie 666.000 URLs, nehme ich an.
Ja, ein absolut nennenswerter Pool.
Genau, über 500.000. Haben gemessen die Core Web Vital Daten und das praktisch eine Korrelationsanalyse mit den Rankings gemacht. Also ist eine Korrelation zwischen Core Web Vitals und Rankings feststellbar. Mhm. Und theoretisch könnte man jetzt erstmal davon ausgehen, ist nicht zu erwarten, weil das Update
noch nicht
ja
implementiert sei, angeblich.
Noch gar nicht aktiv ist und erst Mitte Juni kommt. Mhm. Aber es ist so, man kann eine Korrelation messen. Und die ist im Prinzip gar nicht mal so klein. Also ich habe
du hast die da offen, ne?
Ich hatte sie gerade offen, jetzt gerade weggesprungen. CLS-Shift. Aber es war sowas wie 0,18, was an Korrelation gemessen worden ist zwischen einzelnen CLS-Daten oder Geschwindigkeit und sowas. Was eine ganze Menge ist. Also im Prinzip bedeutet das ja, dass 18% oder die Rankings so 18% mit einem dieser Core Web Vitals Werte erklärbar sind, was ja viel wäre für ein Ranking, was ja irgendwie aus über 200 Faktoren besteht, wenn ein einzelner Faktor davon schon 18% erklärt, einen Erklärungsanteil von 18% hat. Also es ist nicht zu erwarten, dass irgendein Ranking-Faktor da irgendwie 80%, 90%, 100% hat. Also eher irgendwie sowas wie 1, 2, 3% und dann ist es nicht wirklich messbar. Also 0,18 ist schon eine ganze Menge und wesentlich mehr, als man erwarten dürfte. Und da stellt sich ja die Frage, wie kann das schon sein? Also warum ist da eine Korrelation? Theoretisch fallen mir 3 Erklärungsansätze dafür ein.
Darf ich raten, das Unwahrscheinlichste ist, dass das schon implementiert ist. Richtig?
Das wäre der 4.
Okay.
Ja, das ist in der Tat sehr unwahrscheinlich. 2. Erklärungsansatz wäre, dass nutzerfreundliche Seiten einfach in der Tat besser ranken.
Das wäre auch mein Erklärungsansatz.
Ja, also es, die Leute mögen Seiten, die schnell sind, die wenig springen, die schnell interagieren.
Ja.
Und die haben heute schon positive Ranking-Signale durch gute Nutzersignale.
Mhm.
Das wäre durchaus denkbar. Und dass Google dann praktisch mit diesem Learning aus der Vergangenheit schon jetzt sagt, okay, dann lass uns mal direkt dafür Werte machen, um irgendwie das schon noch besser zu filtern. Also könnte ja auch so rum sein praktisch. Und also dass Google sagt, das hat heute eigentlich schon einen Einfluss und lass uns das nochmal irgendwie festzurren also hier.
In,
ja.
In Regelwerk.
Genau, wenn wir das sehen können. Mhm. Die zweite oder dritte, je nachdem mit der Selbstmöglichkeit, wäre dann, dass man sagt, Seiten, die gut ranken, sind Seiten, die vielleicht auch sehr aktiv SEO-gesteuert sind, also die funktionierende SEO-Prozesse dahinter haben.
Das heißt also die Begründung dessen, warum
und,
die
genau, schon gut ranken. Und deswegen sind die praktisch vorauseilend, haben die ihre Core Web Vital Werte schon mal in Ordnung gebracht jetzt zum Mai hin. Also,
gezielt.
Die, genau. Also, okay. Weil Google es angekündigt haben, haben die aktiv SEO und erfolgreich SEO machen, gesagt, komm, lass uns die Werte hier mal irgendwie auf einen vernünftigen Level bringen.
Mhm.
Und deswegen sind die da eben auch, haben die da einfach bessere Werte, mhm. weil man es ihnen gesagt hat und die reagiert haben praktisch. Also,
das
mehr als
die, ja die schlecht ranken. Das müsste man ja eigentlich mit dem Announcement messen können, ne? Als sie gesagt haben.
Ja, man müsste die Werte im Prinzip vergleichen mal mit dem Stand vor einem Jahr oder so, ob die da auch schon ja. so gut waren. Also, ob die sich mehr also verbessert haben als die Werte. Anderen.
Mhm.
Genau. Und, weil, also Korrelation selbst bedeutet ja jetzt erstmal nicht viel.
Du willst jetzt nicht wieder das Correlation is not causation
fassen. Ja, aber darum geht's ja. Also, man weiß nicht, okay, gibt's da auch ein Grund dafür und in welche Richtung wirkt er, aber das wären halt schon mal zwei so Ansätze, mhm. also entweder dass nutzerfreundliche Seiten einfach besser ranken oder dass Seiten, die gut ranken, sich mehr um eben die von Google gestellten Aufgaben kümmern.
Ja, das eine schließt in dem Fall das andere natürlich nicht
aus. Nee, es kann auch eine Kombination aus beiden sein. Und die dritte Möglichkeit wäre, das ist ehrlich gesagt sogar die ich was mein Tipp war, was mein Favorit war, mhm. dass da ein Wikipedia-Effekt in der Studie drin ist.
Okay.
Und zwar, wenn du solche Studien machst, musst du eigentlich aufpassen, ob Wikipedia nicht die Ergebnisse verzerrt.
Kannst du das nicht ein bisschen allgemeiner formulieren? Ich fände das so schön, wenn man allgemein mal die verzerrenden Faktoren.
Ja, also Wikipedia ist einfach
die eine Statistik unbrauchbar
brutal
machen, rausnehmen würde.
Hat einfach brutal gute Rankings, Wikipedia. Die stehen ja praktisch, also ich meine, das weiß ja jeder aus eigener Erfahrung, die stehen fast für jedes Keyword auf Platz 1, 2 oder 3.
Nein, aber ich weiß, was du meinst.
Gefühlt.
Okay. Es gibt schon gefühlte Rankings.
Und einfach weil die zu so unglaublich vielen Keywords und so unglaublich gut ranken und mit so einer brutal guten Ranking-Verteilung, ist es so, dass bei irgendwelchen Studien, die du über Ranking-Faktoren machst, mhm. Schnell mal rauskommt, dass so wie es Wikipedia macht, es am besten ist. Einfach weil Wikipedia
ja.
selbst
ja.
also so einen hohen Anteil an diesen guten Rankings hat.
Ja.
Und ob das jetzt sinnvoll ist, wie Wikipedia es macht oder nicht, ist eigentlich egal. Es geht nur darum, Wikipedia macht es und deswegen verzerrt das diese Studien oft sehr stark.
Ja.
Also da gibt es schon eine Anekdote von Systrix. Das war, bevor es die Toolbox überhaupt gab, das muss irgendwie 2007 oder sowas gewesen sein.
Hm.
Da hat Systrix mal eine Studie herausgebracht, dass es erfolgreicher ist oder dass das Keyword in der H2-Überschrift eher zu guten Rankings führt als in der H1-Überschrift. Also
was in sich so verdreht ist, dass ich, also verstehe ich nicht, ehrlich gesagt, weil
es kam
hätte
raus.
Man dann diese hierarchische
also,
Logik sonst.
Bei Platz 1, 2 hat man das häufiger gesehen, dass das Keyword in der H2 steht, als dass es in der H1 steht.
Aber was sollte denn dahinter
stehen? Und die ganze SEO-Szene hat das dann natürlich damals noch bei Abacus, weiß noch das Forum und so weiter, dann hart diskutiert und alle möglichen Leute haben dann aus ihrer H1 eine H2 gemacht. Und im Nachhinein kam halt raus, es lag eben an Wikipedia. Wikipedia hatte hatte keine H1-Überschrift, sondern hat halt eine H2-Überschrift verwendet. Und das hat diese Studie so verzerrt.
Die haben überhaupt kein H1 gehabt, genau. Sondern die haben direkt mit der H2 angefangen.
Genau. Okay. Weil Wikipedia eben so erfolgreich rankt, kam dann in der Studie raus.
Lass die H1 ist weg.
Super.
Die H2. Oder falsch rum? Also dass man dann die H1 hinter die H2 schreibt, haben das auch Leute gemacht?
Wahrscheinlich wurde alles Mögliche mitgemacht. Ich weiß, ich habe bei einer Website damals auch aus der H1 eine H2 gemacht. So einfach, weil ich dachte, die Zahlen zeigen es ja. Später habe ich dann gelernt, es war der Wikipedia-Effekt. Okay. Und ich meine, das ist auch eine Lernkurve, die dann die SEO-Branche einfach machen muss. Also Sistrix macht seitdem standardmäßig eigentlich bei irgendwelchen Aussagenstudien wird Wikipedia vorausgefiltert, um eben genau sowas zu vermeiden.
Absolut sinnvoll.
Genau. Und dafür brauchst du einfach Erfahrung. Da musst du es einmal falsch machen, um dann zu wissen, wie man es richtig macht. Es kann durchaus sinnvoll sein, auch YouTube noch rauszufiltern.
Ja.
Sowas kann die Ergebnisse halt stark beeinflussen. Und das war jetzt meine Vermutung, dass das vielleicht hier ist, auch so ist, dass Wikipedia gute Core Web Vital Daten hat, weil das eigentlich auch eine recht schlanke Seite ist, ohne große grafische Elemente und die gut ranken und deswegen das jetzt schon zu beobachten ist. Das hätte ich sehr logisch gefunden.
Ja.
Aber ich hatte mit dem Markus dem das kurz angeschrieben und gefragt, ob das nicht auch sein kann. Und er hat mir direkt da so ein paar Screenshots zurückgeschickt. Die haben das auch ausgefiltert. Also die haben Wikipedia auch mal rausgefiltert und die haben YouTube rausgefiltert. Das ist
ganz wichtig zu wissen.
Und da kamen im Prinzip die gleichen Ergebnisse raus. Es ist kein Wikipedia-Effekt.
Okay.
Das kann man sagen.
Und wohin tendierst du dann?
Oh.
Gemischt. Es könnte alles Mögliche sein.
Ja, will ich mich gar nicht festlegen. Also ich tendiere dazu, es ist eine Mischung aus den beiden. Nein, ich weiß es nicht. Also da kann man dann ja vielleicht näher dann reinforschen noch.
Wenn jetzt mal so in deine Glaskugel guckst und jetzt den Impact doch ein bisschen größer einschätzt, erwartest du dann, das ist eigentlich nur eine Belustigungsfrage jetzt, aber trotzdem, erwartest du dann, dass es so harte Ausschläge gibt, nach oben und nach unten, dass Google halt wieder so Rollbacks fahren muss? Oh, da haben wir uns ein bisschen verschraubt. Und das müssen wir wieder zurückrollen.
Sagen, also, weil das
oder glaubst du eher
die Erwartung ist manchmal dann auch so ein bisschen psychologisch gesteuert. Also ehrlich gesagt, seit jetzt mit dem Chrome 90 wir mehr und mehr URLs in den grünen Bereich kriegen, traue ich mich zu glauben, dass das vielleicht einen größeren Einfluss hat. Vorher habe ich mir das natürlich auch eher so ein bisschen schön geredet, so nach dem Motto, wenn wir es nicht schaffen, auf Grün zu kriegen, dann darf der Effekt ja auch gar nicht groß sein.
Ein bisschen pfeifen im Wald.
Und jetzt darf der Effekt auch ein bisschen größer werden. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Was glaubst du denn? Unverändert bei dir die Einschätzung oder?
Ja, im Prinzip ist es im Wesentlichen gleich geblieben. Ich kann mir vorstellen, dass es wieder irgendwelche merkwürdigen Effekte gibt, die man, also so ein Ruckeln in den Serps, dass man einfach deutlicher sieht in den Tools, also en masse. Und ich kann mir dann auch wieder vorstellen, dass dann wieder das Geschrei ganz groß ist und die Hinweise von Google, die Google kriegt, dass das aber jetzt vielleicht nicht im Sinne des Erfinders ist, dass Google dann halt wieder was zurückholt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es tatsächlich Ausschläge nach oben oder nach unten gibt. Der andere Weg wäre halt so ein ganz langsames, ganz vorsichtiges, inkrementelles Ausrollen und also vorsichtiger eigentlich und das glaube ich eher nicht.
Also große Kernfrage ist ja, sind die Veränderungen so groß, dass es wirklich messbar ist? Und es liegen ja sehr viele Daten vor, also über die Domains, aber auch über Bereiche der Domains und ich glaube, wenn es, um es in Prozent auszudrücken, wenn es über 5% ausmacht oder so, dann sollte es messbar sein und nachweisbar. Also so richtig deutlich wird es für mich, wenn es über 10% geht, dann sollte man das schon, also um das mal in irgendein Verhältnis zu bringen, wenn sich wirklich die Sichtbarkeit, die Klicks oder sowas um 10% wirklich dadurch ändern sollten, dann wird man das auch in den Daten gut sehen können.
Ja.
Sehen, was für Seiten es betrifft und was für Bereiche es betrifft. Und dann auch Gemeinsamkeiten erkennt, dass man sieht irgendwie, das war, so sollte man es machen, so sollte man es auf keinen Fall machen.
Mhm. Vielleicht bin ich auch ein bisschen davon beeinflusst, dass in der Searchmetrics-Studie stand, dass nur 3% der erhobenen Stichprobe alle Core Web Vitals im grünen Bereich haben. Das ist natürlich
guter Punkt. Also umgekehrt 97%
ja, genau, haben noch
sind
eine
nicht
Menge
grün
zu tun.
In allen drei Punkten.
Genau. Dementsprechend groß kann halt auch das
ja, und das, es wird wahrscheinlich nicht passieren, dass 97% verlieren und 3% stark gewinnen oder so.
Nee.
Das wäre dann schon dramatisch. Mhm. und diese 3% sind ja auch nicht relevant für die Keywords, für die anderen 97% relevant sind. Es bleibt spannend. Also es wird ein interessanter Sommer, was das angeht.
Ja.
Ja. Wer auch über die Core Web Vitals sich aufgeregt hat, war Website Boosting TV oder Website Boosting allgemein. Das ist erst im
Printmagazin. Genau, ist in der Ausgabe erschienen.
Von dem Mario Fischer.
Genau, wie cool sind Googles Core Web Vitals? Ein unglaublich launig geschriebener, informativer und eben total schön zu lesender Artikel. Da gibt es eine meiner Lieblingsstellen, die wollte ich dir noch vorlesen. Falls du das nicht schon selbst gelesen hast. Auf die Frage, wie man denn mit den aus der Not heraus erstellten Fuddelseiten noch gut ranken sollte, auf den normalen Webseiten für den Computer war ja deutlich mehr vorhanden, entstand der Trend zum Responsive Design. Also so eine Formulierung wie Fuddelseiten, das liest er halt so normalerweise nicht.
Ich glaube, der Mario hat sich da gut in Rage gearbeitet bei dem Thema.
Das ist nicht die einzige Stelle, ja. Der ganze Artikel ist.
Auch im Vorfeld schon, er hatte das ja schon angekündigt, den Artikel, beziehungsweise ist auch da Titelthema von der Website Boosting. An der Stelle auch Shoutout, also kauft euch natürlich die Website Boosting.
Auf jeden Fall.
Also wir abonnieren die seit der ersten Ausgabe. Ich weiß noch, als er die vorgestellt hat, damals in Hannover auf der, wie hieß denn das damals noch, die SEM-SEO hieß die Veranstaltung. Mhm. Gibt's glaube ich gar nicht mehr in der Form. War damals ein Riesending immer, vor allen Dingen, dass man sich dann abends zum Trinken da in der, ich weiß gar nicht mal, wie es war. Wenn ich tief nachdenke, wird es mir wahrscheinlich wieder einfallen. War ja schon seit Jahren jetzt nicht mehr so in der Form. Auf jeden Fall war es noch, als er die da vorgestellt hat und direkt ungesehen abonniert und lohnt sich absolut.
Ja, guck mal da, wie hoch der Hocker schon gewachsen ist.
Genau, kann man jetzt hier leider natürlich nicht sehen, wenn man es hört. Aber wir haben so einen Hocker aus Website-Boosting-Zeitschriften. Also wir stapeln die und die sind dann mit so Lederriemen zusammengebunden, oben noch ein Kissen drauf, festgeschnurrt. Und das Ding ist schon
ziemlich hoch.
Ziemlich hoch, ja. Genau, und
ja, und dazu gibt es jetzt eben auch einen YouTube-Kanal.
Website
Boosting TV.
Genau, und da wird Website Boosting jetzt regelmäßig auch Videos veröffentlichen. Mhm. Das finde ich ja insgesamt einen schönen Trend eigentlich, dass es irgendwie immer mehr Video, aber auch Podcast und sonst was Formate gibt. Und ist meiner Meinung nach so eine Folge von Corona insofern, dass viele sind halt so zu so Desktop-Nerds geworden, so wie ich. Dass man so brutal übertrieben für das Homeoffice sich dann technisch ausgestattet hat.
Ah, okay, der Aspekt.
Genau, also man hat dann da irgendwie keine normale Webcam, sondern irgendwie eine Fotokamera, die dann per HDMI irgendwie an den Computer gestöpselt wird und ein Audio-Mischboard oder eher den Rode Procaster Mischpult mit 4 Mikrofoneingängen und Soundpads und ich weiß nicht was. Und den Atom Mini Video Mischer, dass du mindestens 4 Kanäle da irgendwie anschließen kannst, Kameras. Und hier der Marius ist auch ganz vorne dabei. Also ich weiß noch, als er letztens gepostet, dass er jetzt die neue Atom Mini Pro heißt, glaube ich, hat, wo du dann nicht nur 4, sondern 8 Kameras anschließen kannst. Und mit dieser Hardware will man dann ja auch spielen. Und irgendwie in so einer Videokonferenz, in so einer normalen, kannst du 8 Kameras jetzt nicht wirklich sinnvoll einsetzen.
Doch.
Ich kann mich jetzt noch aus dem 45-Grad-Winkel zeigen, aus dem 40-Grad-Winkel. Und weil man einfach dann Spaß hat, mit der Hardware irgendwie zu spielen, entstehen halt so Formate, glaube ich, wie Website-Boosting TV. Ein bisschen auch unser Podcast. Also ich glaube, wenn wir hier mit der Hardware nicht die Möglichkeiten hätten, den Aufnahme-Button zu drücken.
Dann hätten wir dein iPhone nehmen müssen mit dem Mikrofonpuschel, mit dem du dieses, was ist ein Browser-Video aufgenommen.
Ja, aber das ist dann natürlich auch eine andere Qualität. Also ja, das geht schon so ein bisschen Hand in Hand, dass man sagt, irgendwie wenn der ganze Kram jetzt schon steht, dann möchte ich noch ein bisschen sinnvoller nutzen, als jetzt nur Videokonferenzen zu machen. Insofern.
Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, also der Kanal ist ja, also er stellt nicht nur die Website-Boosting vor, Website-Boosting TV, ja, meine ich jetzt. Sondern da werden ja auch, also ein Inhalt beispielsweise, wie man mit dem Screaming Frog und RStudio die internen Linktexte gut wegschreiben kann.
Ja.
Und
das ist super hilfreich. Nein, also das ist informativ. Super, dass es das gibt. Ja. Und es gibt ja, das stößt ja auch auf diese Lücke, dass es gerade weniger Konferenzen gibt.
Ja,
praktisch genau. Gar keine. Ja. Und in diese Konferenzlücken stoßen dann genau diese Formate ja auch rein.
Genau,
und ja. Ja, über die Core Web Vitals hat er ja dann ja auch.
Genau, noch die Änderung beim CLS.
Genau.
Da gibt es auch ein Video. So ein
Demo-Video gemacht.
Und da fand ich auch witzig, dass er gezeigt hat, dass halt Google selber seinen eigenen Kriterien nicht gerecht wird.
Ja, das liebt er dann ja auch. Und aber
obwohl Google das auch konzipiert.
Er hat auch recht und es gut gemacht. Ja. Und das ist sicherlich eben, weil viele in genau den Finger in diese Wunde legen, wie es Mario gemacht hat, ist das auch ein Grund, warum Google jetzt den Start verschoben hat, weil die Leute natürlich recht haben mit dieser Kritik und Google da wirklich noch nicht startfähig ist. Ja. Und da helfen so Formate halt mit und er hat da auch gute Connections zu Google und die schauen sich das sicher auch an, was er da kritisiert. Mhm. Ja, ein Format, was man sich anschauen sollte und bin gespannt, wie das dann so nach Corona weitergeht wenn es dann auch wieder Konferenzen gibt, dass ich trotzdem hoffe natürlich, dass auch diese Formate dann so ein bisschen bleiben.
Da wird sicherlich das eine oder andere fortgeführt. Ja. Also bin ich mir ganz, ganz sicher.
Er macht es auch technisch gut mit Greenscreen und allem. Das sieht, finde ich, auch toll aus. Klasse Ding. Genau. Wer sich auch weiterentwickelt hat, ist die Google Search Console. Die jetzt reguläre Ausdrücke unterstützt. Also im Leistungsbericht, wenn man sich URLs zum Beispiel anzeigen lässt oder Keywords oder was auch immer für Listen.
Nicht bei allen, ne? Also bei den Seiten kannst du das filtern.
Ja.
Und bei den Suchanfragen.
Ja. Und die kann man eben dann mit regulären Ausdrücken, regex, filtern. Ist jetzt vielleicht, also man kann damit sehr coole Sachen grundsätzlich machen. Ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, also muss ja halt so ein bisschen reinfrickeln in diese regulären Ausdrücke.
Ja, da gibt es ja schöne Tabellen und.
Ja. Ja, unsere BI-Abteilung, die das eigentlich gut kann, hat trotzdem gerne diesen Spruch, wenn du ein Problem hast und das mit regex lösen willst, dann hast du zwei Probleme.
Okay, also das hängt dann vom Komplexitätsgrad
ab. Ja, ist auch, weil jedes Tool dann ein bisschen anders damit umgeht. Also was so in einem Tool mit regex funktioniert, der Filter, im zweiten funktioniert es dann nicht. Also vielleicht kurze Erklärung, was man machen könnte. Also man könnte zum Beispiel jetzt sagen, such mir alle Keywords raus, bei denen irgendwie in der Suchphrase Chefkoch vorkommt oder Chefkoch irgendwie in fünf verschiedenen Tippweisen falsch geschrieben, also auseinander, zusammen, sonst was. Das kannst du praktisch mit einem Befehl abfragen. Was in der Search Console, was ich zum Beispiel noch nicht geschafft habe, ist das umzudrehen, also zeig alle, in denen das nicht vorkommt.
Negierungen, ja.
Genau. Mhm. Das wäre einfacher, wenn Google es selbst als Filter anbieten würde, also dass sie noch eine Zusatzoption haben, ob dieser Filter nicht positiv oder negativ wirken soll, praktisch. Also positive Negativliste. Mhm. Das ist leider noch nicht drin. Aber ansonsten kann man da einfach jetzt ein bisschen mehr Sachen machen. Konnte man natürlich theoretisch auch schon vorher, wenn man es irgendwie exportiert hat und dann mit einem anderen Tool gefiltert hat. Aber jetzt kann man es halt direkt in der Search-Konsole machen. Aber auch.
Ach, das ist für wenn man mal schnell was nachgucken will und man hat sich da ein bisschen reingefuchst, dann ist das einfach leichter, ja, also das geht einfach viel schneller.
Ja. Und
gerade wenn du mit größeren Mengengerüsten zu tun hast, also mit größeren URL-Chunks, dann ist das einfach angenehmer zu arbeiten.
Und sich die Filter abgespeichert hat, dass man nicht jedes Mal wieder neu zusammensetzen muss. Ich weiß nicht, ich hatte vor ein paar Monaten war das, für eine Auswertung bei Sistrix brauche ich das eigentlich. Da wollte ich unterscheiden, URLs, die so eine ID haben, also eine mehrstellige ID und ob die gerade oder ungerade Zahlen haben. Sowas kannst du auch mit Regex machen. Ja. Filter, ist die Zahl gerade, ist die Zahl ungerade, aber da braucht ihr auch ein bisschen Hilfe, um den Befehl rauszufinden.
Wolltest du einen AB-Test machen und brauchst dafür irgendwie?
Genau, Mengen, es war ein AB-Test und so hatten wir die Gruppen unterteilt, aber um das dann eben auch elegant auszufiltern.
Welche Systematik könnte wohl dahinter stehen?
Ja, nee, das war ein AB-Test. Okay. Ein SEO-AB-Test, den man übrigens jetzt auch mit White machen kann. Mhm. Die haben auch eine Funktion für AB-Tests. Allerdings ist es da noch nicht möglich, mit Regex die zu filtern. Die bieten das zwar an als Auswahlmöglichkeit, aber das ist so ein Fake-Window. Also wenn du sagst, ich möchte das jetzt nach Regex filtern, dann kommt so ein Pop-up, dass du sagen kannst, ich finde das nützlich und hätte gerne die Funktion und ich vote dafür, dass das in Zukunft angeboten wird. Okay.
Also das Fenster ist dazu da, nicht eine Funktion anzustoßen, sondern zu requesten.
Genau, die waren sich noch unsicher, ob da genug Nachfrage ist. Und deswegen die Bitte an alle, geht auf AB-Test, ruft Regex auf und votet dafür, dass das eingebaut wird. Dann wird es wahrscheinlich gemacht. Genau, das waren die neuen Leistungsberichte. Gleichzeitig gab es auch noch die Funktion, dass du die guten URLs in einer Grafik siehst, was jetzt, glaube ich, für SEOs nicht wahnsinnig hilfreich ist, aber fürs Management sehr dramatisch aussehen kann.
Ja, vor allen Dingen, wenn man da also sehr niedrige Werte hat.
Genau, also das sieht schon brutal schlimm aus, wenn da steht, 0% der URLs sind sehr nutzerfreundlich.
Weil ich ja ein sehr schönes Gegenbeispiel gesehen habe. Ja.
Wie ein Gegenbeispiel?
Ein Projekt in der Search-Konsole, wo ich neulich den Rechner mal zu dir gedreht habe, wo dann halt eine recht hohe Zahl
stand. Ach so,
stand.
Ja.
Also es gibt
Projekte mit
3%, wo das funktioniert.
Aber wir hatten zum Beispiel wirklich einen sehr schönen Anstieg da, also mit dem Chrome 90.
Danke Chrome, ja.
Das, aber ich habe gemerkt, dass diese Grafik, das kann durchaus so ein
Wake-up-Call sein, ne?
Ja, so ein Türbrecher. Mhm. Also das möchte eigentlich kein Management sehen, dass da irgendwie 0% oder 1% oder so steht. Dafür ist es dann durchaus geeignet.
Ja. Was ich noch ganz schön finde, ist, dass es halt eben nicht nur für den Suchanfrage-Leistungsbericht ist, also für Organic, sondern eben auch für Discover. Da kannst du auch Regex-Ausdrücke benutzen.
Ah, okay.
Und in News auch.
Ja.
Und
stimmt, du
je
kannst
nachdem,
es auch,
wo du gerade unterwegs bist, in welchem Kanal, kann das kann das einfach super spannend sein.
Dass uns die guten URLs auch als Filter zusätzlich noch, also nicht nur diese eine Grafik, du kannst das auch als Filter im Leistungsbericht verwenden. Das also Darstellungsformen und das geht ja schon so ein bisschen Richtung, es ist ja unter Darstellungsformen hinterlegt und die Frage ist ja, wird es eine Darstellungsform für nutzerfreundliche URLs geben. Also irgendwie so ein kleines Patch oder so.
Haben die nicht gesagt, erstmal nicht?
Weiß ich nicht.
Ich glaube, in Search Engine Land habe ich da.
Und was heißt erstmal? Erstmal bis Mitte Juni? Also.
Das
ja, ich weiß es also nicht. Da, was Konkretes, offizielles, wüsste ich jetzt nicht dazu. Was die ja gesagt haben, ist, dass das AMP-Batch wegfällt. Also das wird jetzt natürlich auch verschoben auf Mitte Juni, aber dieses AMP oder AMP-Symbol, dieser Blitz, der fällt weg.
Sagst du AMP? Ich sag mal AMP.
Ich sag immer AMP, aber ich habe festgestellt, viele sagen AMP.
AMP ist eigentlich korrekter, aber AMP ist kürzer.
Ja, deswegen habe ich gerade beides gesagt.
Ist auf der sicheren Seite.
Nennst du eine SEO-Krankheit, dass man so im Prinzip alle Synonyme in Klammern noch ineinander aufzählt? Ein SEO geht in einem Bar-Restaurant.
Also.
Standardwitz.
Aber das soll man doch nicht.
Ja? Nein, aber SEO-Krankheit. Ist so.
Egal.
Auf jeden Fall, also der AMP-Blitz verschwindet und damit würde ja Platz entstehen für was Neues.
Ja.
Und vielleicht gibt es dann irgendwie den grünen Daumen hoch oder was weiß ich, für nutzerfreundliche Seiten oder grüne Smiley.
Grüne Smiley. Ich gucke jetzt mal auf mein Video.
Weil das Spannende ist ja, dass es unter Darstellungen steht, dieser Filter. Ja, und das würde ja so ein bisschen darauf hindeuten, es wird anders dargestellt. Und dann ist der Effekt vielleicht ja eben doch größer.
Mhm. Barry Schwartz schreibt ausnahmsweise in Search Engine Land dazu am 19. April, possible page experience badge will continue to be tested, but Google has not finalized plans for this badge. Das ist jetzt auch schon wieder über 11 Tage alt, 14 Tage
seither
alt.
Und Barry weiß ja nicht alles und auch nicht alles. Die Google-Mitarbeiter, mit denen er spricht, wissen natürlich auch nicht alles. Und außerdem kommt eh mal alles anders, als man denkt.
Ja, schon wieder so eine philosophische Weisheit.
Okay. Ist heute dran. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es demnächst irgendwie das grüne Smiley. Mit grün sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema.
Oh, das, was für eine Überleitung.
Die war gut jetzt, ne?
Ja. Kannst auch mal quaken.
Quack, quack. Grün quaken, was kann das Thema sein? Natürlich der Frosch, der grüne, der Screaming Frog, ist in Version 15 rausgekommen, jetzt sogar 15.1 schon. Und
kann jetzt Crawls vergleichen.
Ja, eigentlich eine sehr coole Funktion. Ich habe die schon immer gern bei Systrix genutzt und im Systrix Optimizer gibt es die Möglichkeit. Ist ein bisschen versteckt. Ich glaube, die kennen gar nicht so viele, die Funktion. Das ist unter Analyse und dann Qualitätsmanagement oder so heißt das, irgendwas mit Qualität. Und da kann man dann irgendwie vergleichen. Also das ist so ziemlich der unterste Punkt unter Analyse in der linken Navi. Und da kannst du dann eben Crawls von zwei verschiedenen Daten vergleichen, um dann zu sehen, irgendwie seit dem letzten Crawl habe ich 538 neue URLs gefunden, 748 URLs nicht mehr gefunden, bei 385 URLs hat sich der Titel geändert und so weiter und so fort. Das ist grundsätzlich eine spannende Analyse und das kann eben der Frosch jetzt auch. Und es ist insofern spannend, weil die Welt ist ja so gemein, dass oft die Entwickler dir nicht erzählen, wenn sie irgendwas an der Seite geändert haben.
Als SEO. Da stimmt aber vielleicht was mit der Kommunikation nicht.
Also je größer die Seite ist und je mehr Leute dran rumschrauben, also desto weniger oder desto größer ist die Chance, dass du es als SEO nicht mitbekommst. Und manchmal, so Systeme haben ja manchmal auch ihr Eigenleben, dass die dann selbst dynamisch da irgendwas vergeben. Und mit diesen Vergleichsfunktionen kriegst du als SEO dann eben doch alles mit und kannst die Seite überwachen und genau sehen, haben sich da irgendwelche wichtigen Parameter verändert und die Sachen nachforschen. Also ich habe da schon manche große Fehler mitgefunden, also dass eben genau das Problem war, also so ein einzelner Crawl sah völlig in Ordnung aus und da hat man erstmal das Problem gar nicht erkannt und das Problem wurde erst sichtbar, wenn du einen zweiten Crawl hast und beide miteinander verglichen hast, dass du sagst, da hat sich ja dramatisch viel verändert und warum verändert sich denn da so viel auf der Seite?
Ja, da fehlt plötzlich so ein URL-Bestandteil, ein Folderfeld oder sowas.
Oder man hat gesehen, dass so manche IDs dynamische IDs sind. Also wo du vorher dachtest, das ist ja okay, dass das Produkt irgendeine ID hat, aber das kann nicht sein, dass das bei jedem Crawl eine neue ID hat in der URL.
Kann schon, ist vielleicht nicht
aber dann nicht gesund. Das siehst du im Prinzip erst, wenn du zwei Crawls nochmal miteinander vergleichst oder siehst irgendwie, dass irgendwelche Bereiche viel dynamischer sind, als sie sein sollten, um dann dir anzeigen zu lassen, wo ist denn das? Und das ist ein Ding, was man eigentlich ohnehin regelmäßig machen sollte, aber gerade wenn eine Seite irgendwie Probleme hat, da kann genau die Antwort drin stecken. Ja. Ne? Was du beim Einzelcrawl einfach nicht siehst.
Mm-mm. Nee, und schon gar nicht, wenn du halt ein größeres Projekt crawlst.
Genau.
Hattest du gerade eben gesagt, dass der Menüpunkt Veränderungen erkennen heißt oder nicht?
Bei Systrix?
Ja.
Ich weiß es nicht auswendig. Nee,
ich meine schon, dass der
so heißt. Heißt er so?
Ja.
Ich weiß, dass er eben noch ein Überpunkt heißt, da hat sowas
irgendwas. Qualitätssicherung.
Qualitätssicherung, genau.
Und dann Veränderung erkennen. Das ist unter Analyse.
Ja. Da, wie gesagt, ist ein bisschen versteckt und der letzte Punkt im Analysemenü, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Der unterste. Ja. Genau, bis dahin ist ja vielleicht noch nicht jeder gekommen, das mal auszuprobieren. Kann ich nur empfehlen. Und der Frosch kann es jetzt auch. Hurra. Das ist wirklich eine tolle Funktion.
Ja, und wenn wir schon mal bei Sistrix sind, dann kannst du doch auch über das schöne neue SERP-Layout was erzählen.
Stimmt,
was
es jetzt also auch gibt. Nicht nur der Screaming Fork hat da was Neues, auch Sistrix. Genau. Du hast schon gesagt, SERP-Layout, also genau. Du kannst dir in Sistrix jetzt anzeigen lassen, das ist unter, also wenn man ein Keyword eingibt.
Genau, also
bei nicht, einer URL, nicht, das taugt nicht. Nicht eine Domain oder URL, also du gibst halt nur ein Keyword oben in den Suchschlitz bei Sistrix ein. Und hast dann in der linken Navigation den Menüpunkt, den neuen SERP-Layout. Mhm. Und kannst du dann halt anzeigen lassen, wie aus welchen Elementen praktisch die Suchergebnisseite besteht. Also sind da irgendwie FAQs noch mit drin, sind da Bilder drin?
Google-Schlagzeilen
und
Knowledge-Panel.
Was es da halt so gibt. Ganz alles haben sie, glaube ich, nicht drin. Also Rezepte habe ich jetzt nicht gefunden.
Ich hatte hab ich nicht nachgeguckt,
aber da Johannes auch noch angeschrieben und gefragt, habe ich aber noch keine Antwort bekommen. Mhm. Aber wahrscheinlich perspektivisch soll da irgendwie alles rein, was es an Elementen gibt. Und was ich ganz schön finde, es wird die Pixelhöhe angegeben.
Ja.
Also du siehst zum Beispiel, da sind erstmal zwei Elemente, die jeweils irgendwie 500 Pixel hoch sind. Ja. Und dann kommt erst der erste organische Treffer, also praktisch erst nach 1000 Pixeln.
Ja.
Was halt dann auch viel erklärt.
Das ist richtig rechts ein Raster dran an dieser schematischen Darstellung, sodass man das richtig schön sehen kann.
Ja. Und wenn du mit der Maus drauf gehst, siehst du dann auch halt, wie groß das Element ist und die angenommene CTR. Mhm. Was, finde ich, auch nochmal dann transparent macht, auch was es bringt, dann höher zu kommen. Aber auch wie Sistrix halt es wertet und misst und gewichtet, dadurch, dass du die CTR siehst. Ja. Total spannendes Feature, hat mich so ein bisschen erinnert an SEMrush.
Wobei der Unterschied ja bei denen ist, die arbeiten ja mit Screenshots.
Genau, also SEMrush zeigt da wirklich einen Screenshot an, hat Vor- und Nachteile. Also Vorteil ist, man sieht halt wirklich wie es aussah. Mhm. Nachteil ist, du hast nicht so schöne Angaben wie irgendwie Pixel oder angenommene CTR oder sowas. Also diese Transparenz.
Diese Systematisierung, die ist da nicht drin bei SEMrush.
Ich nehme an, dass es vielleicht auch einen juristischen Grund bei Sistrix hat, dass die da keine Screenshots haben, weil ich weiß nicht, ob das durch Zitierung gedeckt ist, da einfach Screenshots von, also millionenfach von Suchergebnissen bereitzustellen.
Es hat beides Vorteile und vielleicht auch
Nein, also das eine ist ja, was als Nutzer irgendwie praktischer ist, das andere ist ja, wie stark mache ich mich da juristisch angreifbar? Also da glaube ich, dass so eine etwas abstraktere Darstellung als SERP-Layout wie bei Sistrix, dass du juristisch da einfach auf der sicheren Seite stehst.
Ja, was ich jetzt meinte, war, dass beide Anschauungen Vor- und Nachteile, Nachteile eigentlich nicht, aber beide haben ihre Vorteile.
Ja.
Weil eine schematische Darstellung ist das eine, aber wie das sozusagen mit Fleisch gefüllt ist, wie es dann wirklich aussieht.
Ja.
Oder auch wie es in der Vergangenheit mal ausgesehen hat. Wie es in der Anmutung war. Das ist schon teilweise ein recht deutlicher Unterschied. Also nicht nur, dass der Platz da ist, sondern damit der befüllt ist.
Es ist, ist dann auch eine andere Form von Darstellung. Also zum Beispiel hat Google letztens andere Rezeptkarussells getestet, bei denen dann anstatt 4 3 Rezepte gezeigt wurden und einfach anders gestaltet. Das würde man natürlich bei so einer allgemeinen Darstellung jetzt nicht erkennen.
Genau.
Und nicht sagen können, das guck mal genau, an dem Tag hat sich das für das Keyword ja geändert. Genau. Das siehst du im Prinzip nur, wenn du einen Screenshot hast. Mhm. Bei so einer schematischen Darstellung. Dafür hat dann Sistrix wiederum wie sowas drin. Du hast da oben so einen Zeitstrahl.
Ja,
und siehst dann mit so einem grauen, vertikalen Balken im Prinzip, wie viel sich geändert hat im Layout. Also ob da viel Dynamik im Layout war oder halt nur ein bisschen. Auch interessant. Also
ich habe mal spaßeshalber Corona und Lockdown verglichen.
Ja.
Und Lockdown hat stetig Veränderungen. Das fand ich ganz interessant. Und bei Corona gab es tatsächlich Monate, vor allen Dingen die, wenn ich mich richtig erinnere, die Sommermonate, wo das abflachte.
Okay.
Müsste jetzt nochmal nachgucken.
Ja.
Also jedenfalls, das eine war halt stetig mit vielen Veränderungen, das andere weniger, obwohl es halt relativ eng beieinander ist.
Ist wahrscheinlich auch interessant für so Keywords, wo es dann auf einmal Nachrichten gibt, so einmal Hot Topic und Google den ganzen Algorithmus da irgendwie umschaltet und andere Sachen zeigt.
Mhm. Ja.
Neue schöne Funktion, mit der man da rumspielen kann. Und dann kommen wir zum nächsten Thema, dem größten Domain-Umzug des Jahres. Da ist ja schon was Besonderes, wenn so eine große Domain umzieht. Und zwar ist real.de auf Kaufland.de umgezogen. Und die Geschichte der Domain ist ja eigentlich noch ein bisschen länger. Das früher ja hitmeister.de, was dann auf real.de damals umgezogen ist. Mhm. Und von real.de jetzt auf Kaufland.de. Und ja, was man schon mal sagen kann, oder erstmal, was da auf dem Spiel stand. Also nach dem Sistris-Sichtbarkeitsindex, real.de, die lagen bei über 200 Punkten im Sichtbarkeitsindex und gehörten da irgendwie zu den, schlag mich tot, Top 25 Websites wahrscheinlich, sowas in der Range, mit der höchsten Sichtbarkeit. Und das ist ja schon spektakulär, wenn so ein Riese dann umzieht.
Ja.
Ich finde, für ein SEO ist das so ein bisschen wie zuzugucken, wie irgendwie ein großes Haus gesprengt wird oder also so, wo man denkt, irgendwie, das wird schon ja, ein neues aufgebaut wird. wo man denkt, so, das wird schon gut gehen, aber trotzdem.
Was ist heute gefrühstückt?
Nein, weißt du, dieses Gefühl, du denkst, das geht wahrscheinlich gut, dass die werden schon wissen, was sie da machen und werden.
Ja, man fiebert halt mit.
Und der TÜV hat auch mal drauf geschaut.
Ja.
Aber trotzdem ist da so eine gewisse innere Spannung, hoffentlich geht das gut und das ist schon eine kleine Sensation, finde ich, wenn das passiert irgendwie.
Ja, in der Größenordnung auf jeden Fall. Aber ich meine, wenn man selber halt mit tut, dann
reicht ein Nicht-SEO wird das wahrscheinlich nicht so spektakulär finden, dass sich da irgendwie der Domainname dann in der Adresszeile ändert.
Der guckt sich dann eher die Häuser an.
Ja, aber für den SEO fand ich das schon. Ja, oder Vergleich von mir aus mit so einem SpaceX-Raketenstart oder so. Wo du auch weißt, die klappen zu 90%, aber immer auch
kann
nicht.
Kann mal sein, dass eine
Platz. Kannst auch mal Pech haben. Und so ist es ja bei Domain-Umzügen auch. Also du kannst technisch im Prinzip alles richtig machen. Mhm. Und trotzdem klappt es nicht so richtig gut. Es gibt ja viele Beispiele. Also ich hatte auch bei Sistrix einmal einen Blogpost drüber geschrieben. Heißt, glaube ich, irgend sowas auch Risiko-Domain-Umzug. Mhm. Es gibt so einige Beispiele, wo das halt nicht direkt geklappt hat. Also das war bei einer großen englischen Tageszeitung zum Beispiel so, das war aber auch bei einer Münchner Tageszeitung so. Das ist, glaube ich, besonders dann riskant, wenn die neue Domain, auf die gezogen wird, bei Google noch nicht etabliert ist. Also dass Google der praktisch noch nicht genug vertraut und ist es umso gefährlicher praktisch, je vertrauenswürdiger oder je mehr Vertrauensbonus praktisch die alte hatte, von der man wegzieht und die neue das einfach noch nicht trägt. Mhm. Der John Müller hat sich dazu auch mal geäußert. Er sagte, das kann halt durchaus in solchen Fällen ungefähr drei Monate dauern.
Ich wollte gerade fragen, hat er sich wirklich so festgelegt?
Dass ich meine, er hatte sogar drei Monate gesagt. Und dass das Lustige ist.
Entschuldigung, aber als hätten die so ein Beobachtungszeitfenster, das sie
das festgelegt ist. Vielleicht sogar so ein Algo, der irgendwie eingestellt ist. Also wirklich so eine Uhr, die da drei Monate runterläuft, dass die sagen, so viel Zeit geben wir uns, um mit unserer Spam-Erkennung zu gucken, ist das wirklich gut. Weil, also ich meine, was das Problem ist, ist ja klar, es gibt ja auch viele Domains, die abgestraft wurden, weil die irgendwie Unsinn gemacht haben, Links gekauft haben, was weiß ich was. Und das war ja durchaus dann beliebt, einfach mit der Domain umzuziehen auf eine andere Domain und dann war es aus der Penalty raus. Mhm. Und dieses Katz-und-Maus-Spiel
muss man sich ja als Google nicht angucken.
Genau, und kann ja sagen, pass auf, wir geben uns drei Monate, zu warten, bis wir der Sache richtig trauen. Was natürlich schwierig ist, wenn das eine richtig große Kracher-Domain ist. Also wenn das irgendein kleines Spam-Domain ist, interessiert es ja nicht wirklich. Aber wenn irgendwie eine große Medienmarke oder eine große Shopping-Plattform umzieht, dann sind drei Monate natürlich eine Ewigkeit und das tut unglaublich weh. Warten,
klar.
Ja. Genau. Deswegen so, eine Theorie, die ich habe, keine Ahnung, ob die stimmt, aber nur um Erklärungsmodell selbst im Kopf zu haben, ist zum Beispiel, dass die Frage, ob Google praktisch die oder wie stark sind die Backlinks, die Verlinkung der neuen Domain, Also wenn du jetzt eine komplett neue Domain hast, die praktisch noch überhaupt keine Links hat oder kaum Links hat. Mhm. Was Google uns ja schon erzählt hat vor langer Zeit, ist, dass der PageRank, ich benutze dieses Wort, ja, es gibt ihn noch.
PageRank, da war was.
Dass der PageRank Einfluss auf dein Crawl- und Indexierungsbudget hat. Also je größer dein PageRank, desto mehr darfst du indexieren oder desto mehr Budget hast du zum Indexieren. Und wenn du jetzt zum Beispiel mit einer großen etablierten Domain, sagen wir mal eine große Zeitung mit vielen Tausenden, Hunderttausenden Unterseiten, umziehst auf eine komplett frische, neue Domain, auf der noch nie irgendwas gelaufen ist, dann hat die wahrscheinlich gar nicht das Indexierungsbudget, um die zu tragen. Erstmal. Erst wenn du halt die bestehenden Backlinks der alten Domain überträgst, dann hat die den PageRank und dann auch das Crawling-Budget.
Meinst du jetzt mit überträgst?
Vererbst.
Den, ja, okay. Also das umziehst. Wäre dann mit Etablierung des Redirect oder mit Etablierung der Migration der Signale?
Ja, also erstmal natürlich durch ein 301 Redirect. Die Frage, macht Google das praktisch beim ersten Crawl, dass die Backlinks direkt zack übertragen sind auf das Neue? Oder warten die zum Beispiel 3 Monate, dass sie sagen, pass auf, okay, ich habe verstanden, dass es da migriert, aber wir lassen uns jetzt mal 3 Monate Zeit, bis wir auch die Link-Power praktisch mit umziehen. Man kann sich ja so vorstellen, wie du wohnst in einer großzügigen Villa und ziehst um in ein anderes Gebäude und das ist jetzt erstmal nur ein Schuhkarton. Das passt halt dann einfach nicht. Und entsprechend klein ist deine Sichtbarkeit. Die wird dann halt von der Villa zum Schuhkarton. Und dass Google sagt, pass auf, diese Links, die aus dem den Schuhkarton zur Villa aufblasen, der Umzugswagen, der kommt erst in 3 Monaten.
Okay. Wieder ein äußerst griffiger, wenn auch merkwürdiger Vergleich.
Also ich habe keine Ahnung, ob so ist. So erklär es mal einfach, weil die Beispiele, die ich mir angeschaut habe, passte das auch ganz gut, wenn man zum Beispiel in Systrix gibt es ja diese Auswertung, Überblick heißt die, wo du sehen kannst, zu wie vielen Keywords und mit wie vielen URLs die Domain rankt. Und da, wo die Umzüge erst so zeitversetzt geklappt hat, da sieht man, die hatten dann erstmal deutlich weniger URLs mit Rankings als die Domain, von der sie kamen.
Ja, was aber eine Binse ist.
Ja, aber es ist ja nicht immer so. Also jetzt zum Beispiel bei Real und Kaufland hat das ja super geklappt. Also haben wir das schon erwähnt?
Ich habe es kurz eingeworfen.
Umzug hat hervorragend funktioniert. Ja. Also zurzeit, jetzt stand noch, ich weiß gar nicht, wie lange läuft das schon, seit 2 Wochen oder so, der Umzug, ist die Sichtbarkeit jetzt von Kaufland höher als vorher Kaufland und Real zusammen. Also hier ist 1 und 1 ein bisschen mehr als 2 geworden. Und das liegt ja so ein bisschen in der Geschichte dieser Domain. Also damals, als sie von Hitmeister auf Real umgezogen ist, da ist die fast explodiert von der Sichtbarkeit. Also deutlich mehr geworden. Ja, ja. Wirklich vervielfacht. Das war jetzt natürlich nicht mehr zu erwarten, aber damals ist sie natürlich von einer, also Hitmeister war jetzt nicht so die Riesenbrand, die jeder kannte. Real ist hingegen sowas, was viele kennen, also als Supermarktkette aus den Zeiten.
Du sprichst jetzt nicht von SEOs, sondern von Menschen. Menschen.
Von Menschen, ja. Genau. Was da draußen so rumläuft, so diese Wesen. Also Real kennen natürlich viele und waren da schon mal irgendwie im Regal und zumindest war die Domain ja auch im Real. Nicht im Regal. Am Regal, im Real. Hatten natürlich dann auch viele rein Infrastruktur-Links, weil man eben auch so Supermarktketten, Filialen, sonst was verlinkt. Ja, ja. Was man da so alles einsammelt. Und dass damals dann praktisch diese Hitmeister-Domain mit unglaublich viel Content, also die haben ja wahnsinnig viele Produkte da auf der Plattform, war da vorher sicherlich durch Links immer sehr stark limitiert und ist dann praktisch in die große Villa gekommen. Also da war es umgekehrt, da war der Schuhkarton, der auf einmal in die Villa gezogen ist und eine Party feiern konnte. Und das sah man dann auch so in der Sichtbarkeit. Ja. Und jetzt scheint es eher so der Fall zu sein, so Villa in Villa. Mhm.
Mit ein bisschen mehr.
Jetzt sogar ein bisschen mehr. Hat auf jeden Fall gut geklappt. Also Raketenstart einfach nur gelungen. Glückwunsch
wurde, an alle. Wurde alles eins zu eins umgezogen oder gab es auch, weil, also der Klassiker ist ja, dass wenn man sich einen Chart anguckt, einen Sichtbarkeitsverlauf, finde den Relaunch, das ist ja was anderes. Ne? Also das sind ja oft Sollbruchstellen, Relaunches. Und ein reiner Domain-Umzug, natürlich kann der auch kritisch sein, aber wenn das mit einer Veränderung des URL-Raums einhergeht, dann ist so ein Domain-Umzug schwieriger. Also wenn es eher in Richtung Relaunch geht.
Würde ich auch sagen. Also wenn es einfach nur praktisch Regel ist, tausche einfach nur den Domainnamen aus, aber ansonsten bleibt URL gleich. Es ist nicht so fehleranfällig.
Ja.
Schwieriger ist halt, wenn wirklich Content-Bereiche verschoben werden und es nicht mal nach einfachen logischen Regeln die URL sich bildet, sondern du da wirklich Listen abarbeiten musst und da wird dann mal vielleicht eine Liste vergessen oder händisch war es nicht möglich, 100.000 URLs durchzugehen.
Ja.
Da entsteht natürlich auch eher Schaden. Und ist für Google, glaube ich, auch schwieriger, also wenn die Seite sich dann auch vom Layout, von den internen Links, von der Navigationsstruktur ändert, nimmt Google dir vielleicht die eine oder andere 301-Weiterleitung auch nicht mehr ab, dass die sagen, das ist jetzt Soft 404, weil das erkenne ich jetzt gar nicht mehr, dass das die gleiche Inhaltsseite sein soll. Ne?
Ja.
Also ich glaube, es war wirklich nur Domainumzug, wobei da so ein bisschen doppelt, weil auf Kaufland waren ja auch schon Inhalte, die mussten jetzt praktisch weichen und sind auf eine Subdomain von Kaufland gegangen.
Okay.
Das heißt dann, glaube ich, irgendwie Filiale.kaufland. Und die Realinhalte dann wiederum auf Kaufland. Also die Kaufland-Inhalte sind so praktisch ins Poolhaus gezogen und die Realinhalte in die Villa. Nein, das hat gut funktioniert. Also wie gesagt, Glückwunsch an alle Beteiligten.
Das, was du jetzt gerade alles geschildert hast, beim Domain-Umzug mit den Schuhkartons und Villen und Linkbudget und so weiter und Backlinks und Vertrauen. Widerspricht das nicht ein bisschen der Aussage, dass Backlinks eigentlich nicht so wichtig sind?
Mhm, gute Frage. Das ja und nein.
Wie ein SEO antwortest du.
Kommt drauf an. Nein, es kommt, glaube ich, gar nicht auch mal drauf an. Also ich glaube schon, dass Links wichtig sind, was am Ende eben das Indexierungsbudget angeht. Also dass es da einfach gewisse Klassen gibt und je nachdem, wie groß deine Domain ist, du da schon eine gewisse Bedeutung haben musst. Also wenn du jetzt irgendwie deinen kleinen Blog hast mit 100 Seiten, dann stößt du, glaube ich, da wahrscheinlich an keine Grenze. Wenn du jetzt irgendwie so wie Kaufland jetzt stolzer Besitzer eines großen Online-Shops bist mit 500.000 Produkten oder noch mehr, keine Ahnung, wie viel die haben, und die wirklich alle indexiert bekommen möchtest, dann ist es schon relevant, wie stark deine Seite verlinkt ist, weil sonst hast du einfach das Budget nicht, um so viel indexiert zu kriegen.
Also du würdest unterscheiden zwischen dem Einfluss der Links auf die Indexierung und im Gegensatz dazu den Einfluss der Links aufs Ranking. Und beim Ranking hältst du es eher für weniger wichtig. Ist das richtig?
Genau, also fürs Ranking eher so auf jeden Fall wahrscheinlich unter 25% oder sowas. Kann man diskutieren, wo da genau, weiß ich natürlich auch nicht. Aber Links im Sinne von Wichtigkeit der Domain und Budget von Google, dass es da so Art Klassen gibt. Also dass du schon irgendwie so, entweder ich habe den Schuhkarton oder ich habe das die Garage oder
Die Villa.
Das Apartment oder halt die Villa. Mhm. Also sowas schon, ja.
Okay.
Ich hatte vor Urzeiten da irgendwann auch mal einen Blogpost geschrieben, da sah man auch so ein bisschen den Zusammenhang. Also da hatte ich im Prinzip einen Wettbewerb gestartet, also als Google noch einen PageRank angezeigt hat.
Och, das ist aber lange her.
Als noch diesen grünen
PR, der grüne Balken.
Den grünen Balken gab, hatte ich dazu aufgerufen.
Hans, wie lange ist das her?
Was denn, da wohnten wir noch
in Rosenthal, unserer, oder?
Nee, das war, glaube ich, schon noch in Bad Godesberg.
Im Ernst?
Ja, müsste mal genau nachschauen.
Ja, okay.
Auf jeden Fall hatte ich da praktisch zu aufgefordert, wer findet denn zu jeder Page-Rank-Zahl, also Page-Rank 5, Page-Rank 6, Page-Rank 7 und so weiter, die Seite mit den meisten indexierten, also die Domain mit den meisten indexierten Seiten. Das war total interessant und da sah man schon irgendwie so einen gewissen Zusammenhang. Mhm. Was ein bisschen unfair war, da konnte Johannes natürlich leicht punkten, indem er einfach seine Datenbank abgefragt hat. Genau. Der hat dann noch so ein paar größere Kracher gefunden. Mhm. Aber wenn man das so grafisch abgetragen hat, das sah schon aus, als ob du dann halt mit einem gewissen PageRank auch an irgendeine gewisse Grenze stößt, was die Indexierung angeht. Es gab halt nicht irgendeine Domain, die nur PageRank 5 hatte und deutlich mehr mehr indexierte Seiten hatte, als man jetzt irgendwie bei der größten PageRank 6 oder 7 Seite gefunden hätte. Also die großen Kracher hatten dann auch einfach mehr PageRank. Und wie gesagt, das hat Google dann irgendwann auch mal offiziell gesagt, John Müller. Mhm.
War es nicht so, dass Google irgendwann mal gesagt hat, als der PR-Balken noch da war, ja, da gucken wir gar nicht mehr drauf. Das ist uns völlig Wumpe.
Ja, also sie haben gesagt, vielleicht, dass sie auf den Balken nicht schauen, wobei ganz aktuell, die haben ja gerade wieder einen Podcast laufen, da haben sie auch noch mal was dazu gesagt.
Meinst du den mit Gary Martin und John, oder?
Sie machen da interner, glaube ich, auch irgendwie Witze drüber, deswegen weißt du nie genau, wie ernst das ist. Also das ist ja alles so halb ironisch, was sie erzählen. Mhm. Sie haben definitiv danach gesagt, dass das Einfluss auf das Budget hat.
Ja. Okay. Mhm. Ja, also das hat ja auch Matt Katz schon gesagt.
Ja, das ist glaube ich so ein Grundding, was...
Aber das ist eher so, das ist schon wirklich eher Pi mal Daumen, weil eine offizielle Aussage, wo jetzt irgendwie so ein Cut-off ist...
Nein, die gibt es nicht. Und das hängt dann ja, also
wonach wird sich das bemessen?
Willst du es messen? Also sicherlich nicht nach der Anzahl Links, sondern eher auch dann die Stärke. Also am Ende dann halt schon sowas wie PageRank, der aber eben nicht mehr gezeigt wird. Wie gesagt, da muss man sich im Normalfall auch keine Sorgen machen. Nee. Problematisch wird's halt, wenn du mit einer Villa versuchst, einen Schuhkarton zu ziehen, dann läuft's in das Problem. Und das zeigt dann eben nach drei Monaten, kriegst du oft so einen Schub. Manchmal dauert es auch bis zu 6 Monate. Also da habe ich Erzählungen, also die Beispiele, die ich kenne, waren ziemlich genau 3 Monate. Mhm. Ich kenne Erzählungen, da sagen die Leute 6 Monate.
Der Max hat mit irgendwie einer Größe? Also war das, was da 6 Monate gedauert hat, einfach größer?
Nee, das war einfach nur Fälle, die ich nicht selbst überprüft habe. Also ich habe auch 6 Monate gehört. Okay. Die ich mir angeschaut habe, die waren eher 3.
Okay.
Und letztens hat Markus von Wright auch noch erzählt, die waren ja auch umgezogen von OnPage.org auf Wright. Mhm. Und er sagte, das war auch exakt 3 Monate. Bis okay. Die dann wieder richtig ranken.
Mhm. Spannend.
Und das war ja auch so eine neue Domain. Mhm. Also das war dann ja auch wieder der Umzug in den Schuhkarton.
Mhm.
Und nicht was Etabliertes wie ein Kaufland.
Ohne Relaunch oder mit?
Das weiß ich nicht.
Und bei denen, die du beobachtet hast?
Unterschiedlich, mal so. Mhm. Also, ja. Also Relaunch wird natürlich einfach wegen der Komplexität ein Relaunch ist komplexer.
Relaunch wird einfach wegen der Komplexität.
Nein, da hab ich ja gar nicht ausgesprochen. Ein Relaunch ist komplexer und deswegen ist dann auch eine höhere Komplexität bei der Interpretation.
Ah, okay, ja.
Meiner Meinung nach. Mhm. Genau. Ansonsten reiner Domain-Umzug. Wer es machen muss, da gibt es, glaube ich, sehr gute Checklisten im Web. Das Beste, was ich dazu...
Ist Bastian Grimm.
Den fand ich ziemlich gut, den hatte ich mal gehört, ich glaube, das war 2018 auf der SEO.com.
Mhm.
Sehr ausführliche Präsentation, verlinken wir in den Shownotes. Mhm. Wenn man das alles bedenkt, ja, dann sollte das eigentlich klappen, außer man zieht in einen Schuhkarton. Dann muss man ein bisschen Geduld mitbringen, bis dann der zweite Möbelwagen mit der Link-Power kommt. Okay. Was ist noch passiert im letzten Monat? Es gab eine etwas größere Diskussion, die Pip veranstaltet hat. Er hat so ein bisschen aufgerufen, Leute, verlasst Facebook und geht irgendwie auf sichere Dienste, hat so ein ja, fast kleines Manifest geschrieben, warum er Facebook nicht gut findet. Kurz zusammengefasst ist er der Meinung, dass der Algorithmus bei Facebook Menschen mit unterschiedlicher Meinung, mit polarisierender Meinung eigentlich so ein bisschen aufeinander hetzt, denen das praktisch ihre Inhalte gegenseitig vor die Augen hält, dass sie da heftigst diskutieren, was eher so das Schlechte im Menschen hervorbringt. Das kann man ungefähr, glaube ich, so zusammenfassen, und dass er da einfach keine Lust mehr hat und das nicht unterstützen will. Ich habe insgesamt beobachtet, schon von bei vielen SEOs in den letzten Jahren, die immer mal wieder sagten, dass sie Probleme haben, dass sie bei Facebook einfach zu viel Zeit verbringen, dass sie keine Lust mehr auf die Diskussion haben, wie sie ihre Freundschaftslisten pflegen. Also ich glaube, jeder, der da ein bisschen intensiver unterwegs ist, kommt früher oder später mal auf die Gedanken, wie gehe ich eigentlich mit einem Medium um, und merkt auch, dass das nicht immer ganz einfach ist. Und da wollten wir einfach mal kurz drüber reden, wie wir damit umgehen, was unsere Erfahrungen sind. Du hast da ja eine komplett andere Strategie eigentlich.
Ja, also ich habe zwar bei allen einschlägigen sozialen Medien einen Account und gucke mir auch die Funktionalitäten an und gehe da auch ab und an mal rein, aber ich bespiele die überhaupt nicht. Das heißt, also ich weiß, wie Facebook funktioniert, ich weiß auch, wie Twitter funktioniert. Generell bin da auch drin. Aber das ist kein Kanal, den ich nutze. Das ist auch kein Kanal, aus dem ich, also die sozialen Medien sind keine Kanäle, die ich aufsuche, um Informationen zu beziehen.
Okay. Also du bist da im Prinzip nur passiver Leser. Oder postest du auch?
Äußerst selten. Äußerst selten. Also wirklich sehr, sehr, sehr selten. Ja.
Also das.
Und das ist halt, das ist dann etwas, was. Wo dann eine Grenze praktisch erreicht wird, eine Kenntnisgrenze.
Ja.
Ne? Also über dich kriege ich natürlich alles Mögliche mit. Wir sprechen ja auch drüber. Aber ich selber kenne dieses Gefühl, dass ich im Internet etwas reparieren muss, nicht.
Ja. Es greift sich dadurch natürlich auch nicht, oder kann dich gar nicht so anfassen, wenn du selbst, also wenn du selbst Sachen postest und jemand kritisiert das oder widerspricht dem, das greift einen natürlich mehr an und fasst einen mehr an, als wenn man einfach nur mitliest.
Ich habe mal eine chinesische Kompositions-AI. Da wurde ein Stück präsentiert. Das habe ich mal komponiert. Das habe ich mal kommentiert, dass das in etwa klänge wie Mozarts musikalischer Spaß. Mhm. Und die scheinen das verstanden zu haben, dass das eine Kritik war. Denn die Komposition von Mozart ist mit Absicht schlecht. Und so, dass auch der Laie das hören kann.
Ja.
Das scheinen die verstanden zu haben, das wurde gelöscht. Beispielsweise.
Okay.
Und da habe ich dann schon gedacht, okay, die haben vielleicht meinen Witz verstanden, aber ich fand das nicht gut.
Warum zensieren sie?
Was heißt zensieren? Also,
ist ja dann schon so, wenn sie einen Beitrag löschen. Aber das ist dann der Punkt, wo es anfängt, dich anzufassen.
Ja, genau.
Und weil du dich damit auseinandersetzen musst, wie andere praktisch mit deiner Meinung und deinem Beitrag umgehen.
Und bei mir gibt es da halt nicht so viele Momente, aber ich habe dann dafür auch die Benefits nicht.
Ja. Aber du hast dann im Prinzip eine recht weit große Strategie zu sagen, ich kann gar nicht so angefasst werden, weil ich gar nicht so viel reinschreibe. Und bei mir, ich habe da so eine Kurve gemacht, Lernkurve oder Umgangskurve, was bei mir wirklich ein wichtiger Moment war, ich hatte irgendwann mal diese Cartoon-Grafik, kennst du wahrscheinlich, da sieht man so Sprechblasen,
ja,
da sagt eine Person irgendwie, auf Englisch ist glaube ich, kommst du ins Bett oder so, fragt, und die andere Person sitzt am Computer und sagt, nein, ich musste gerade noch was Wichtiges machen, und dann fragt er, was denn? Ja, jemand hat etwas Falsches ins Internet geschrieben. Das zeigt so, also ich meine natürlich, das Internet voll mit falschen Informationen und es ist ja eigentlich darüber kaputt, Links sind kaputt und sonst was, also es ist kaputt und falsch und Google hat es auch mal irgendwann Kloake genannt, so falsch ist es ja eigentlich auch gar nicht.
Google selbst hat es Kloake genannt?
Das hat doch Erik Schmidt mal gesagt, irgendwie, dass Marken wahrscheinlich der Weg sind, wie man diese Kloake Internet irgendwie
Ach siehst du, das habe ich verdrängt.
Ja,
ja, habe ich verdrängt.
Da noch irgendwie organisiert kriegt. Ja, noch ein paar andere Sachen. Aber es ist natürlich lächerlich zu glauben, dass es irgendwie wichtig wäre, eine falsche Behauptung im Internet zu korrigieren und damit das Internet irgendwie zu reparieren, weil jeden Kopf, den du da abschlägst, da wachsen mehr als ein Dutzend neue wieder nach und oder sind schon da. Ja. Ist nicht mal ein Kampf gegen Windmühlen, das ist ja total hoffnungslos. Und insofern kann man es eigentlich auch sein lassen. Also da habe ich praktisch ja eigentlich nur opportunistische Einstellungen dazu gefunden, zu sagen, irgendwie, ich ziehe raus, was für mich nützlich ist und der Rest ist mir relativ egal. Da habe ich mich auf jeden Fall dann sehr zurückgehalten, Sachen, die aus meiner Perspektive falsch sind, das heißt nicht, dass sie falsch sind, aber aus meiner Perspektive falsch sind, zu kommentieren. Hab aber auch gemerkt, das fällt mir teilweise manchmal echt schwer. Also da waren manche Sachen, die mich dann schon so berührt haben, dass ich dachte, nee, da muss ich jetzt aber doch was zu schreiben. Mhm. Und dann ging das halt wieder los in diesem Moment und dann ist man da halt recht emotional bei und verbringt dann vielleicht auch zu viel Zeit. Und dann habe ich so für mich Stufe 2 gezündet. Ich habe gesehen, dass das war schon bei bestimmten Personen meist so. Also das konnte ich schon auf irgendwie eine Handvoll Personen zuordnen, die schafften mich dann dermaßen zu reizen, dass ich da so praktisch meine selbst auferlegte Regel der Untreu wurde und doch da irgendwie geantwortet habe. Da bin ich dann wirklich dazu übergegangen, irgendwie diese Leute da irgendwie stumm zu schalten oder denen zu entfolgen, da die Verbindung zu lösen, einfach um Ruhe in meinem Stream zu haben und da relaxter umzugehen. Und das klappt jetzt eigentlich wunderbar. Also insofern komme ich eigentlich ganz gut damit klar, auch mit solchen Medien und finde es schon auch als Bubble irgendwie sinnvoll, um an Informationen zu kommen. Also wenn über die Wege gewisse Informationen mich erreichen, dann ist gut. Und wenn ich das da über diese Wege nicht lese, dann war es wahrscheinlich auch wirklich für mein Leben nicht so wichtig. Sonst hätte es mich da erreicht. Das finde ich da eigentlich ganz praktisch. Aber das muss jeder dann letztendlich selbst wissen.
Also die Wege, über die dich Informationen reichen, sind dann wahrscheinlich einfach etwas schneller als die, als dass es bei mir ankommt. Also das ist so das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ich suche halt Informationsquellen auf, die mir ausreichend schnell erscheinen und ich glaube, die auch für die Arbeit absolut ausreichend schnell genug sind.
Es gibt manchmal einfach, finde ich, auch ein paar spannende Inhalte, die auch nicht so in den Standardquellen auftauchen. Also natürlich, jetzt beruflich schaue ich mir dann auch irgendwie die typischen Seiten immer an. Aber es gibt immer mal wieder so ein paar Perlen, die außerhalb von diesem Universum sind und die ein so dann doch erreichen.
Ja, aber da ist wieder mein Medienverhalten ja auch ein bisschen anders als deins, weil ich lese ja alles Mögliche. Ja. Also wirklich alles Mögliche, literally.
Und
deswegen stolper ich
über solche Sachen natürlich. Das Wichtige ist aber, glaube ich, wie man sich halt so vor den unangenehmen Sachen da einfach schützt. Und das Zweite ist natürlich auch was so eine Reichweite man, also natürlich nutzt man es auch als Vermarktungsreichweite, um halt irgendwelche Sachen zu seeden, zu den Reichweite dafür zu kriegen, zu verteilen. Ja. In dem Zusammenhang ist, es gibt da ja nicht nur Facebook als soziales Netz. In den letzten Wochen musste ich häufiger dran denken, Xing oder LinkedIn, so als Business Network, was ist da mehr? Und hatte da so ein paar interessante Momente. Also das eine war, da hatte ich von dem Podcast gehört, von Christoph Bursek, der digitale Vorreiter. Super Podcast auch, absolute Empfehlung. Und da war eine Headhunterin als Gast. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie, ich kann mir keinen Namen leider merken. Weiß nicht, vor ein, zwei Monaten oder so. Da musste ich aufmerken, also das war eine Headhunter-Agentur, die so hauptsächlich auf C-Level suchen, also CEO, CMO und was es da so alles gibt. Also irgendwelche Chiefs halt. Und die erwähnte in dem Interview, dass sie inzwischen bei Xing ihren Headhunter-Account gekündigt haben.
Okay.
Also da gibt es sicherlich, ich weiß nicht genau, was so ein Headhunter-Account macht, aber dass du einfach mehr Kontaktmöglichkeiten hast und Leute auch ohne wahrscheinlich anschreiben kannst, auch wenn man nicht vernetzt ist und so weiter. Und das wird sicherlich nicht billig sein. Mhm. Und die haben das halt bei Xing gekündigt. Und sie ärgerte sich drüber, dass sie das nicht schon vorher gemacht haben. Also, dass sie das praktisch noch mindestens ein Jahr lang zu lang bezahlt haben. Mhm. Und sagten, dass halt die Reaktion und Reaktionsmengen und Dauer bei Xing halt deutlich schlechter sind. Mhm. Einfach, weil Leute weniger aktiv die Plattform nutzen. Mhm. Also, ich kenne es ein bisschen selbst. Also, ich habe dann so einmal im Vierteljahr dann irgendwie die ganzen Kontaktabfragen abgearbeitet, die dann so kamen. Aber das ist keine Plattform, auf der ich irgendwie auch täglich war, auch nicht wöchentlich. Mhm. Und bei LinkedIn habe ich mit der Zeit gemerkt, dass das ist immer mehr für mich so zur Facebook-Alternative geworden. Inzwischen bin ich da wirklich fast täglich bei LinkedIn unterwegs. Man musste sagen, LinkedIn, also die wurden ja von Microsoft gekauft, haben Facebook brutal nachgebaut in vielen Funktionen, also haben ganz, ganz viel übernommen, dass du so Posts liken kannst und all diese Geschichten. Es läuft da halt so ein bisschen zivilisierter zu als auf Facebook. Also es artet nicht ganz so stark in irgendwelche politischen Diskussionen aus. Also es bleibt halt schon so ein bisschen mehr auf dem Business-Level. Und auch weniger Katzenbilder und sowas. Schon.
Das ist der Vorteil der Segmentierung, ne? Also Facebook ist thematisch ja völlig offen.
Genau.
Da passiert wirklich alles. Und bei LinkedIn hast du halt ja diese Voraussetzung, dass irgendwie ums Business geht.
Aber da empfinde ich inzwischen eigentlich echt einen Mehrwert bei also da finde ich schon interessante Posts bei LinkedIn. Und war dann genau drüber gestolpert, dass die Anke Probst, die ja dort, ist sogar Head of SEO, also glaube ich, bei Xing ist, dass sie praktisch da einen neuen Mitarbeiter sucht. Da ist noch so, naja, sie hat gerade auch nicht so den ganz leichten Job, also beziehungsweise einen Job, den ich gerade nicht machen wollte, weil ich LinkedIn inzwischen wirklich einfach deutlich besser finde. Also es ist halt, finde ich, schwer, wenn als SEO, du kannst halt nur die SEO-Geschicke letztendlich da lenken. Und wenn so praktisch das Schiff, auf dem du da fährst, siehst irgendwie, dass der andere Konkurrenzdampfer da einfach so ein bisschen davonfährt.
Ja, bei Google Trends sieht man das, ne?
Ja, und deswegen hatte ich bei Google Trends auch nochmal geschaut. Also da sieht man auch, das Suchvolumen hat LinkedIn jetzt einfach Xing überholt. Mhm. Ich glaube, man darf sagen, weil sie das in den Kommentaren dann irgendwie auch geschrieben hat, so zu ihrer eigenen, zu der Jobsuche, letztendlich sucht sie einen Nachfolger für sich selbst, weil sie da den Dampfer Xing dann auch verlässt, was ich gut verstehen kann. Weiß nicht, ob ich sagen darf, wo sie hingeht, aber das wird man dann ja bald sehen. Mhm. Und da ist meiner Meinung nach das Rennen, glaube ich, entschieden. So ein bisschen wie damals StudiVZ und Facebook auch. Ne? Mhm. Also eine Zeit lang hast du dann vielleicht irgendwie so einen lokalen Vorteil, aber ja, auf Dauer macht es nicht wirklich Sinn, ja, so ein Netzwerk irgendwie in einem Land nur zu haben. Und du hast halt auch internationale Kontakte. Und man muss sagen, dass LinkedIn es auch einfach deutlich besser jetzt macht und Xing da schon irgendwie das ziemlich verschläft.
Ja, bei Xing sind ja unter anderem auch, ist mir irgendwie jetzt so präsent, auch die Berufsanfänger und die Studenten und so, die sind da auch eher unterwegs, meines Wissens. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder ob die Information veraltet ist. Gibt es das bei LinkedIn in vergleichbarer Art und Weise? Also eine Plattform für die? Oder ist das wurscht?
Ich glaube, das hat das abgelöst. Also ich empfinde es auch bei LinkedIn bei weitem nicht so stark, dieser Hinweis, das und das kannst du nicht nutzen, weil du kein zahlendes Mitglied bist. Also ich bin weder bei Xing noch bei LinkedIn zahlendes Mitglied. Bei Xing werde ich aber deutlich häufiger mit der Nase drauf gestoßen, dass die Plattform für mich nützlicher wäre, wenn ich Geld zahlen würde. Mhm. Oder anfangen würde, nützlich zu werden vielleicht. Mhm. Das macht LinkedIn deutlich weniger. Mhm. Finde ich übrigens auch bei SEO-Tools nervig, wenn da gibt es ja auch so Sachen, dass du entweder das kleinere Paket hast oder kostenlos irgendeine Version vom SEO-Tool nutzt, aber wenn ich dann andauernd mit der Nase so drauf stoßen, hier haben wir Daten, aber die siehst du nicht edgy, weil du nicht zahlst.
ganz ehrlich, es zwingt dich ja niemand, das zu nutzen. Es zwingt dich auch niemand, es bei dem Nutzungsgrad zu lassen.
Ja.
Also ich finde das total legitim.
Ich finde es legitim.
Dass, wenn die Mehrwerte
ich
haben,
dass nur sie die auch psychologisch nicht geschickt. Also ich glaube, geschickter wäre es, also wenn du zum Beispiel irgendwie 100 Euro im Monat zahlst, dir das Gefühl zu geben, dass du da irgendwie einen tollen Gegenwert kriegst und dass du super zufrieden bist. Und wenn du ambitioniert bist und mehr willst, dann wirst du schon irgendwie mehr buchen. Aber dir ständig das Gefühl zu geben, ach, du mit deinem kleinen Mika-Paket, du kriegst dir halt echt nur einen Bruchteil unserer Leistung und du kriegst eigentlich hier ein total verstümmeltes Produkt.
Was für eine Formulierung.
Ja, aber so, wenn es sich eben so anfühlt, dann bist du halt ein unzufriedener Kunde.
Ja, weiß nicht. Also vielleicht ist das dann die Kunst des Ausblendens, wenn man damit umgeht oder des Sich-Einlassens auf das, was man halt da hat. Oder eben auch nicht. Ne? Also vielleicht gibt es da unterschiedliche
Blickwinkel.
Aber du hast schon recht, also wenn man mit der Nase drauf gestoßen wird und ständig, erzeugt das ein anderes Nutzungsgefühl, als wenn das nicht der Fall wäre.
Ja.
Das stimmt
schon. Also wenn man praktisch absichtlich seine Kunden so unglücklichen Kunden machen will, in der Hoffnung, dass sie dann upgraden. Also ja, ich glaube, also, man muss so ein gewisses Glücklichkeitslevel, Minimum-Level irgendwie schon erzeugen.
Ja, aber wie anders willst du denn die Grenze? Also natürlich gibt es andere Gestaltungsmöglichkeiten, aber dass du halt die Grenze irgendwie verargumentieren und sichtbar machen musst, da kommst du nicht drum herum.
Ja, aber
sonst
eben nicht,
die
nicht,
ja
nicht,
beim Status quo
stark
glücklich.
Sonst
fühlst du dich auf den Schlips getreten.
Nein, sonst sind die einfach dauerhaft unglücklich. Und als Tool-Anbieter musst du damit leben, dass es einfach auch eine Gruppe von Nutzern gibt, die auch mit dem kleinen Paket glücklich sind und auch nie mehr buchen werden und denen ein sorgenfreies und glückliches Leben wünschen da nicht deren täglichen Frieden stören, indem man sagt, das könntest du haben, also immer die Wurst hinhalten und dann wegziehen. Das ist nicht nett.
Also du hast heute keinen Clown gefrühstückt, sondern einen Philosophen.
Ja, aber wo wir bei Xing sind, sind wir auch ganz nah an unseren aktuellen SEO-Jobs. Genau, also wir haben es ja schon erzählt, Xing sucht einen Senior SEO-Manager. Das ist natürlich auch ein Riesenschiff und eine spannende Aufgabe, die man da von Anke übernehmen kann. Sitzen in Hamburg. Und
genau, und mehrere Medien suchen SEOs.
Also ja.
Die FAZ sucht einen SEO-Manager in Frankfurt. Die Zeit in Hamburg sucht auch einen SEO-Manager, Audience Development Manager, technisches SEO und Webanalyse. Finde ich beides schon ziemlich spannend, muss ich sagen. Also der Medienbereich ist wirklich, finde ich einfach spannend.
Ja. Und Condé Nast sucht einen Junior SEO Content Manager in München. Die finde ich auch spannend, weil die, korrigiere mich, aber die geben die Vogue raus und so ein paar andere. Hochglanzmagazine, oder?
Ja, ja, klar. Also Vogue ist sicherlich das Bekannteste.
Was ich daran einfach spannend finde, ist auch immer, das sind ja so inhaltlich so Sachen, also wenn ich jetzt irgendwie Mode begeistert bin, kann ich mich, glaube ich, auch für so einen Arbeitgeber begeistern. Also dass man, also wenn das schon irgendwie eine Leidenschaft von mir ist, dann kann ich schon stolz drauf sein, da zu arbeiten. Ja. Und das finde ich ja eh immer das Allerwichtigste, dass man brennt für seinen Job. Also weil dann sind Leistungen möglich, die sonst einfach nicht möglich sind. Also ich finde nichts wichtiger, als dass die Leute brennen für ihren Job. Und da ist es, glaube ich, hilfreich, wenn du dich mit deinem Arbeitgeber oder den Produkten gut identifizieren kannst und das ein spannendes Umfeld ist. Also ich könnte mir vorstellen, für die Vogue mehr zu brennen, als jetzt für irgendwelche Schrauben im B2B-Bereich, die Rankings zu machen.
Da gibt's witzigerweise, also da gibt's auch Felder, die sich auftun, die man vorher überhaupt nicht auf dem Blick hatte, auf dem Schirm hatte, wo man dann plötzlich sieht, ah, das und das Produkt, also du sagst jetzt irgendeine Schraube oder so, aber zuerst hat man das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und plötzlich kriegt man ein Projekt und guckt da ein bisschen tiefer rein und merkt sich, oh, okay, irgendwie so, was hatte ich mal, Tracking-Chips quasi auf Kreuzfahrtschiffen.
Tracking-Chips?
Ja.
Sowas wie die AirTags von Apple jetzt wahrscheinlich.
So ungefähr, genau.
Ich glaub, da liegt eine heute in unserem
Briefkasten. Lang ist her, genau.
Man muss da gleich mal zum Briefkasten den rausholen.
Bitte?
Wir haben da, glaube ich, so einen AirTag jetzt im Briefkasten gerade liegen.
Ah, okay.
Laut Mitteilung von DHL.
Ja.
Zum Tracken.
Also nicht jede Schraube ist uninteressant.
Nein, es ist Drahtformteile, hatte ich mal irgendwas.
Drahtformteile.
Genau, also die haben aus Draht spannende Sachen. Nein, das ist dann schon interessant und lustig und Beratung an sich
spannend, mal
im Beratungsbereich macht Spaß. Aber wenn du jetzt, glaube ich, als Inhouse-SEO arbeitest und 10 Jahre dich um Drahtformteile oder um die Vogue kümmerst, wüsste ich, was ich eher machen würde.
Ja, da ist meine Affinität zu Vogue auch größer. Obwohl ich Drahtformteile liebe.
Ja. Nee, ich finde, das ist eher so ein Beraterjob, Drahtformteile.
Ich gucke jetzt gerade nochmal. Das werden mehrere Titel genannt, ne? Es wird die Vogue, GQ, Glamour.
Genau.
Und auch die AD.
Wir haben einen Medienjob noch vergessen. Und zwar sucht Burda Forward, sucht einen Junior SEO Manager. Also zu Burda Forward gehört zum Beispiel Focus Online, Chip, die Bunte. Und man arbeitet dann mit dem Valentin zusammen, den wahrscheinlich auch viele kennen. Der war noch vor einer Woche, also Freitag vor einer Woche im Systrix Livestream, hat da über Google Discover geredet. Super spannender Vortrag.
Ja, super empfehlenswert, ja.
Genau,
super
also wer sich da bewerben will, der sollte sich den Systrix Livestream bei YouTube, die Aufzeichnung anschauen mit dem Valentin zu Discover und kann dann schon mal seinen zukünftigen Chef da kennenlernen. Genau, was haben wir noch? Wir haben Westwing aus dem E-Commerce-Bereich, Westwing Group, die suchen einen SEO-Manager. Wo sitzen die? Verlinkt die Stellenanzeige. In München.
Du warst schneller.
Genau.
Der Westfalen war schneller.
Ein Job in München wieder. Wie nennt sich nochmal diese Art, was Westwing macht? Nennt sich das Group Shopping oder? Nee, das ist eigentlich noch was anderes, ne? So, gucken wir mal sowas, das, weiß gar nicht, wie. Das war mal eine Zeit lang so sehr modern, dass man da günstig halt so einzelne ausgewählte Artikel kaufen kann, ne?
Genau. Also bei Westwing ist das ja dieser Wohnen und Deko und Einrichtungsbereich.
Genau. Also die haben meist so Themen, Tage oder Wochen, genau. Ne? Wochen, glaube ich, eher.
Specials oder Features, wo halt bestimmte Möbelarten oder skandinavisches Design oder Vergleichbares halt angeboten wird
und
zu einem vergünstigten Preis.
Der zumindest suggeriert wird.
Ja, der suggeriert wird natürlich.
Genau.
Natürlich.
Und wahrscheinlich versucht wird, wenig Vergleichbarkeit mit Idealo zu machen, um zu prüfen, ob es das nicht woanders eigentlich
gleich ist. Es ist auch ein anderes, es ist eine völlig andere Anmutung, wenn man sich in so, in so ein Umfeld, in so ein Westwing-Umfeld reinbegibt oder wenn man sich in Idealo reinbegibt. Also das.
Nee, ist schon sehr emotional. Genau, das es hat so ein bisschen Club-Feeling fast. Ganz, ne?
Genau.
Also so Einkaufsclub und dauerhaft. Ich weiß, als wir hier eingezogen sind, hab ich da sehr häufig reingeschaut.
Mhm. Ich kann mich dunkel an, das ist wirklich sehr, sehr lange her. Ich glaube, da war ich noch bei Microsoft. Da gab es dieses Dress for Less. Mhm. War auch so eine, ich weiß, kannst du dich daran erinnern?
Ja.
Genau, das war auch so eine Zeit, wo Klamotten einfach, oder weiß nicht, Markenklamotten und Designerklamotten ein bisschen günstiger waren. Und das war auch irgendwie jetzt nicht, die Anmutung war auch nicht unbedingt jetzt nur der Wühltisch.
Nee, also ich finde, Westwing hat auch also schon so ein bisschen Spaß, also schon emotional, also hochwertig irgendwie. Deswegen haben wir es mal mit reingenommen. Was wir noch haben, ist was aus dem Immobilienbereich. Und zwar der ImmoScout24 sucht einen SEO-Manager. Glaube ich auch spannend. Spannender, großer Markt. Die sitzen, jetzt habe ich es auch.
Was suchen die denn? Einfach nur SEO-Manager oder irgendwas Leitendes?
Das heißt, SEO-Manager sitzen in Berlin. Genau. In die große Hauptstadt. Und was haben wir noch? Dann haben wir noch E-Commerce MyToys, finde ich auch interessant. Der Job ist doppelt interessant. Also zum einen finde ich MyToys auch eine coole Marke. Die suchen einen SEO-Manager, allerdings befristet und Teilzeit, also ist, glaube ich, als für Elternzeit praktisch als Ersatz. Also wer Teilzeit gerade Lust hat zu arbeiten und sich für Spielzeug interessiert, der ist bei MyToys gut aufgehoben. Die sitzen auch in Berlin. Die gehören ja zu Otto. Otto ist ja so ein Riesenladen. Also irgendwie alles, was E-Commerce und Bestellen und sonst was ist, gehört zu Otto. Ich glaube schon seit Gründung oder so. Ehrlich gesagt, ich dachte früher immer MyToys, so einfach vom Namen her, das wäre irgendwas aus den USA oder so, was dann auch nach Deutschland rüber geschwappt ist. Ja, ja, genau, damit habe ich es, glaube ich, wahrscheinlich habe ich es damit verwechselt.
Tja, MyToys. Kann passieren. Ich habe gerade mal kurz nachgeguckt, die haben über 200.000 URLs indexiert. Also das ist nicht klein, das
Ding. Ja. Also dürfte man theoretisch auch Vollzeit machen, nicht nur Teilzeit. Aber vielleicht hat man ja auch Kollegen, die einem da helfen. Da einfach mal kontaktieren. Und dann muss ich zu meiner Schande gestehen, hatten wir eine Anfrage, einen Agenturjob zu nennen. Und ich finde es nicht wieder. Also das war irgendwie bei Twitter, Facebook oder LinkedIn. Da waren wir auch nicht alleine angefragt, sondern auch noch ein anderer Podcast. Und ich habe also wirklich eine halbe Stunde gesucht. Ich habe den Post leider einfach nicht mehr gefunden. Also wer immer das war, es tut mir wahnsinnig leid. Es war mein Fehler, dass ich das nicht hier direkt in unser Trello-Board übertragen habe. Machen wir das nächste Mal. Gern noch mal kurz melden. Gern auch einfach uns, das ist, glaube ich, das Sicherste, eine E-Mail schicken an podcast@seo-date.com. Übrigens, wir haben jetzt auch seodate.de. Das wollten wir eigentlich, glaube ich, beim Umzug noch erwähnt haben. Also, ja, wir können unsere Domain ja eigentlich auch umziehen. Dann danke nochmal an Uwe, der uns darauf aufmerksam gemacht hat. Also, hat schon unsere erste.
Ja, das war eine total super Geste, fand ich.
Ja, Bewertung bei iTunes geschrieben für den Podcast und jetzt auch noch darauf aufmerksam gemacht, dass seo-date.de frei wurde und die haben wir uns natürlich direkt geschnappt. Vielen Dank, Uwe, da. Werden wir vielleicht demnächst auch umziehen. Ich habe es jetzt erstmal nur weitergeleitet.
Okay.
Ja. Also jedenfalls E-Mail im Moment wäre podcast@seo-date.com. Da gerne melden, wenn ihr wollt, dass wir Jobs hier nennen. Und da haben wir heute auch noch eine E-Mail bekommen. Und zwar geht es da um die Agentur Effektiv Online Marketing, EOM abgekürzt. Ich weiß nicht, ob die sich EOM oder EOM aussprechen. Also sprechen sich aus Effektiv Online Marketing. Was da spannend ist, die sitzen in Hannover und Stuttgart. Also man kann sich aussuchen, ob man in Hannover und Stuttgart arbeiten will. Oder wenn man will, remote ist auch möglich. Also eigentlich ist egal, wo man wohnt. Gibt es seit 2009, machen Online-Marketing-Beratungen und Schulungen für verschiedenste Unternehmen, suchen für das erfahrene SEO-Team noch einen Teamplayer, der spannende SEO-Projekte betreut, unterschiedliche Kunden. So von uns aus nennen wir meist immer mehr so Inhouse-SEO-Jobs, weil da können wir, glaube ich, so eines über die Unternehmen sagen und das ist eine subjektive Auswahl, was wir persönlich irgendwie einigermaßen spannend finden. Bei Agenturen ist es immer so, dass wir natürlich nicht wissen, was wir die für Kunden betreuen, was da genau Aufgaben ist. Deswegen kann man da einfach weniger zu sagen. Aber nennen auch diese Jobs natürlich super gern, wenn ihr uns anschreibt. Was ich hier bei Effektiv Online Marketing noch ganz lustig finde, unter der Stellenanzeige, die wir auch in die Shownotes packen, steht noch ein kleines Rätsel, nämlich was die in der Agentur gerne zum Mittag essen. Praktisch mit kleiner Aufforderung untersucht doch mal ein bisschen oder schau dir unsere Website an, um das zu beantworten.
Hast du es rausgekriegt?
Ich dachte ja, was ich ja manchmal denke, ich wäre clever und merkt dann manchmal, dass es dann doch nicht so einfach ist. Ich hatte einfach bei Google gesucht, Essen, Zeit, Doppelpunkt, eom.de. Das dachte, dann zeigt Google mir alle URLs an, wo irgendwie Essen bei denen vorkommt. Das habe ich dann auch mit Mittagessen und was weiß ich was probiert. Da kamen ein paar Treffer. Zum einen natürlich die Stellenanzeige, wo die Frage gestellt wird, aber auch sowas wie Benefits. Da erzählen die dann halt, dass es da irgendwie den Obstkorb gibt und dass die gemeinsam häufig Mittagessen und alles. Aber das war jetzt noch nicht die Antwort, was sie denn am liebsten zum Mittagessen. Also das ist nicht die Antwort. Also die Abkürzung funktioniert nicht.
Also googeln funktioniert nicht. Man muss schon auf der Site.
Also die Zeitabfrage, nee, wird auch in Kombination nicht funktionieren. Also ich weiß inzwischen die Antwort. Das gibt jetzt aber keinen Tipp, wie man die rausfindet. Der einzige Tipp vielleicht, um das Gefühl zu haben, habe ich denn die Lösung gefunden, ist, ich würde behaupten, dass wenn die in Hannover und Stuttgart sitzen, dass das eher die Lieblingsspeise in Stuttgart ist. Also wenn ihr rausfindet, was die Lösung, werdet ihr verstehen, warum das eher zu Stuttgart als zu Hannover passt.
Ich habe es nicht ergoogelt, ich habe auch noch nicht nachgeguckt, aber vielleicht nehme ich mir heute Abend mal Zeit, dieses Rätsel
genau.
ein bisschen zu bekaspern.
Mit diesem Rätsel verabschieden wir uns dann, glaube ich, für heute. Findet raus, was dort das Lieblingsessen von EOM ist. Und schreibt es bloß nicht in die Kommentare oder in die sozialen Medien. Macht es für euch selbst oder schickt es uns als Direktnachricht, aber nicht öffentlich. Und ja, alle, die sich dort bewerben, ist eine lustige Aufgabe und zeigt, glaube ich, also
offenkundig,
ne? Ja, und ist, glaube ich, auch eine ganz lustige Agentur. Also sieht aus, als hätten die Mitarbeiter da Spaß. Und genau, bewerbt euch und habt da sicherlich eine bessere Chance, wenn ihr noch die Aufgabe lösen könnt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bleibt gesund. Und ja, tschüss.
Ciao.